Herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast rund um den SC Paderborn. Ah, da haben wir auch einen lustigen kleinen Klabautermann hier schon dabei. Das ist Folge 337 und ihr habt ihn gerade schon gehört. Mit dabei ist heute der Andreas.
Guten Abend.
Ja. Und der Basti.
Er ist ein Muten. Hallo, ich war so fasziniert, dass ich von Andreas, dass ich tatsächlich vor Schreck vergessen habe, mich zu muten.
Ja, sehr schön.
Absolut.
Außer mit dabei ist der Marco, das heißt, wir sind heute wieder in voller Besetzung. Hi Marco.
Hallo.
So, und es ist noch nicht genug, da kommt nachher noch jemand weiteres dazu. Wir haben wieder einen Gast, diesmal aus Nürnberg, den Sebastian Gloser von den Nürnberger Nachrichten. Da freuen wir uns sehr, sehr drauf auf das Gespräch. Auch schon mal schönen Gruß an Sebastian. Schön, dass du später in der Sendung dabei bist.
Wir freuen uns auf dich.
Deswegen müssen wir uns ein bisschen sputen, das sagen wir immer. Ich weiß, es klappt meistens nicht. Wir schauen mal, wie das heute gelingt. Ja, wir haben eine ereignisreiche Woche hinter uns.
Ja.
Die aber, und damit möchte ich mit dem Smalltalk-Thema einsteigen, getoppt wurde von einer unfassbaren Breaking News, heute gedroppt wurde, wie man heute so schön sagt. Delaria, ihres Zeichens Frau und Gattin und Ehedame unseres Spielers, Herrn Kruse, wird bei Promi Big Brother teilnehmen. Ja, das hat die Welt doch schockiert und das haben alle SCP-Fans jetzt gebraucht und gewollt. Ja, habt ihr das heute alle mitbekommen? Andreas?
Ich habe es mitbekommen. Ich habe es gelesen, habe mir gedacht, wow, Promi? Also nichts gegen die gute Dilara, aber Promi, das sollten Leute sein.
Ja, bitte mal.
Die man öffentlich
ist ja wohl
kennt.
Prominenter als ihr Mann, oder nicht? Der sitzt ja nur noch. Oh gut, anderes Thema. Marco, guckst du Big Brother?
Big Brother, das gibt's doch gar nicht mehr. Das ist doch was von Promi 20 Big Brother, Jahren. Meine ich. Also mir hat heute meine Frau gesagt, ganz klischeehaft.
Ganz klischeehaft.
Aber ich bin dabei, Andreas. Das mit dem Promi und die Lara, das kann ich jetzt nicht so in Verbindung bringen. Aber gut, ich glaube, da gehen ja auch schon lange keine Leute mehr rein, die man wirklich kennt, oder?
Nein.
Ich weiß es nicht. Ich gucke das nicht.
Da ist auch hier Dschungelcamp und so Gedöns. Da sind doch auch nur Menschen, die man nicht kennt. Also, wo ich mich dann auch immer frage, so, hey, was für Promis sind das? Wo sind die prominent?
Oh. Gibt es das wirklich auch noch, Dschungelcamp?
Weiß nicht, ja.
Wahrscheinlich noch. Ja. Inge Hessler ist da immer noch drin, glaube ich.
Ja, nicht mehr raus.
War da nicht auch mal Kalle Riedle oder sowas drin?
Ja, bestimmt.
Oder nee, wie hieß er denn? Hier der Torwart von Eintracht Frankfurt, der Uli Stein.
Gibt Uli es noch? Stein. Mona sagt, cool. Es gibt noch Dschungelcamp. Du liebe Güte.
Puh. Ja, Bimbam. Ja, ich habe seit einigen Jahren kein normales lineares TV mehr und auch kein digitales.
Ja, das ist immer bestimmt bei RTL Plus, oder? Da kannst du noch Geld für den ganzen Scheiß zahlen.
Guck mal, ja, macht ihr wahrscheinlich, ey.
Da kannst du so, da muss man inzwischen zahlen für.
Und sowas? Ist da nicht alles abgefackelt in Australien und die haben das dann irgendwo anders hingesetzt, in ein Studio oder nee?
Ich dachte, das wäre sowieso ein Studio in Köln, wo einfach irgendwie hier in dem Tropengehege vom Kölner Zoo. Nicht? Nein. Ja, anderes großes Gossip-Thema war natürlich der Rundumschlag vom Bayern-Trainer Thomas Tuchel gegen alle Experten, die es bei Sky gibt. Habt ihr das mitbekommen im
Nein.
Zuge? Nein. Mm-mm. Basti. Ja. Aber du bist doch. Bitte?
Ne, Basti, du bist doch.
Basti ist ja der große Bundesliga-Gucker von uns. Ich dachte, du hast das dir mit Genuss reingezogen.
Wann bin ich denn Bundesliga-Gucker? Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst, ehrlich gesagt.
Das ist ja der Wahnsinn.
Thomas Tuchel habe ich verstanden, den kenne ich, ja.
Das müsste man jetzt mal einschicken. Das müsste man jetzt mal einschicken an Menschen, die behaupten, dass bei vier Männern in einem Podcast eigentlich mindestens drei Fußball-Bundesliga gucken.
Ja, das vor allem, hier dann, ist es nicht nur ein Podcast, sondern ein richtiger Fußball-Podcast, weißt du, das kommt ja noch dazu.
Ich weiß nicht, ob ihr den Trend kennt, der ist auch schon wieder vorbei, aber war vor kurzem, solange wir nicht über das Heilige Römische Reich sprechen, sind wir noch keine richtigen Männer. Ich weiß nicht, habt ihr das mitbekommen?
Nein.
Was?
Ja, Das ist irgendwie so ein Trend auf TikTok gewesen. Und dann hat mich meine Frau auf einmal gefragt, so abends, wie oft ich eigentlich ans Heilige Römische Reich denke. Und ich habe gedacht, was ist mit dir denn? Und dann habe ich gedacht, naja, ich gucke schon ab und zu Asterix und so, also schon öfter, so einmal im Monat, keine Ahnung, ne? Oder lese Asterix Bücher oder sowas.
Gibt es ja gerade das neue Asterix, das soll ja so gut sein.
Ja, habe ich auch gelesen.
Famose Tour gerade durch die verschiedensten Themen.
Wahnsinn.
Von Klatsch und Tratsch.
Ein Potpourri der Freude.
Smalltalk at its best. Genau, super. Kommen wir mal zum SCP.
ja.
Ich weiß nicht, wer das von... super Übergang, ich weiß.
Guter Mann.
Stefan hätte das damals nicht besser machen können. Ja. Kommen wir zum SCP. Wir haben eine ereignisreiche Woche hinter uns, haben wir gerade schon festgestellt, die nicht so gut begann in Berlin, die dann ihren vermeintlich unfassbar orgastischen Höhepunkt in Freiburg bekam, denn wir haben den SC Freiburg aus dem Pokal gekegelt und haben dann sogar eine glorreiche Sondersendung gemacht. Wer sie nicht gesehen hat, hat Pech gehabt, könnte sie jetzt aber noch auf YouTube nachhören und nachschauen oder auf allen bekannten Wegen und Blog- und Podcast-Archiven, die es so gibt, wo wir auch überall auftauchen, wo ihr uns natürlich auch alle abonnieren müsst. Und bei YouTube Glöckchen auch auf alles stellen.
Bingelingeling.
So. War das nicht tolle verpackte Werbung?
Es war toll, super. Hast du gut gemacht. Das ist richtig eingebaut, so seamless. Ja.
Habe ich hier auch so hingeschrieben, ne?
Du weg.
Das ist das abgelesen? Ist das abgelesen?
Wer nicht da, ja, hier, nee, habe ich nicht abgelesen, habe ich auswendig gelernt. Guck mal, da steht, wer nicht dabei war, ist selbst schuld. Oder schaut es auf YouTube nach.
Toll.
Ja, in meinem Alter muss man halt manchmal auch Gedächtnisstützen da so reinschreiben. Ich meine, das kann man auch mal auf einmal vergessen und dann sitzen wir hier, ne? Deswegen, wir sprechen heute nicht über Freiburg. Das haben wir abgehandelt. Wie gesagt, da könnt ihr gerne nochmal nachschauen, beziehungsweise nachhören. Da würden wir uns freuen. Erhöht auch dann nochmal den Traffic bei uns. Sehr gut. Wir gehen zu unserem Spiel am Sonntag. 13.30 Uhr, zumindest bei Andreas und mir, ist das die Lieblingszeit, der Lieblingstag für Fußballspiele. Oh, trister Himmel, grau, nass, kalt, Karlsruhe, ein Acker, sumpfig wie Lotte, das
Alter,
Feld.
Alter, wirklich.
Herrlich. So, da haben wir zweite Bundesliga Fußball gespielt und oder versucht zu spielen. Wie war denn so eure Stimmung vor dem Spiel nach dem Freiburg-Spiel?
Marco. Gespannt, ob man, heute sagt man ja immer, genug Körner hat, um das Spiel auch noch durchzuziehen nach der anstrengenden englischen Woche und auch ein bisschen gespannt, wie Kwasniok vielleicht die Mannschaft umbaut, wen er schonen muss und wen nicht. So mit gemischten Gefühlen, ne? Aber schon euphorisch, beflügelt von dem Sieg in Freiburg.
Was die Tipp gerade angestrengt, der ist, glaube ich, nicht anwesend. Andreas, wie war es?
Ich bin auch beim Römischen Reich. Es war nicht das Heilige Römische Reich, sondern das Römische Reich. Da bin ich noch hängen geblieben.
Ja.
Also, da könnt ihr uns auch noch mal kontaktieren. Wir schicken euch gerne viele nützliche Links zu TikTok und Co.
Ja, auf keinen Fall.
Nein? Okay, gut. Basti, wie war denn dein Gefühl? Wie war so deine Stimmung vor dem Spiel? Also wir sind bei dem Spiel in Karlsruhe inzwischen.
Ja, ich fühle mich da mal nicht bei dem Spiel gegen die Römer. Die Spinnen, die Karlsruher. Die haben wir, ich bin eigentlich sehr optimistisch gewesen im Vorfeld. Kannst ja nur mit Rückenwind aus so einem Spiel gegen Freiburg kommen. Also insofern habe ich mir schon ausgerechnet, dass da was geht. Ein bisschen Angst hatte ich, wenn er das Spiel natürlich verkackt hättest, dann wäre die englische Woche schwer zu bewerten gewesen, aber das braucht man sich ja jetzt nicht. Darüber braucht man sich jetzt keine Gedanken machen.
Wer sich übrigens wundert, wieso ich immer nach unten rechts gucke, da ist der Chat und wieso ich dann so lache, ist, weil der Tasty Marshmallow da immer witzige Sachen schreibt. Ich versuche mich jetzt auf euch zu konzentrieren. Basti, habe ich zur Kenntnis genommen. Andreas, wie war denn so dein Gefühl? Hast du gedacht, das rocken wir in Karlsruhe? Aber trotz Sonntag und Regen und Matsch?
Ja, die Vorzeichen standen schlecht, ne? Das dritte Auswärtsspiel der Woche. DFB-Pokalspiel, Karlsruhe nicht. Die haben Heimspiel, Sonntagsspiel, Regen und so, ich weiß nicht. Also für mich persönlich war eigentlich vor dem Spiel alles auf Niederlage angerichtet.
Hast du jetzt trotz Matsch oder Natsch gesagt?
Ich habe gerade auch Nudge verstanden. Es wäre natürlich ein unfassbares Wortspiel.
Trotz Nudge.
Ja, aber ich möchte Nudge nicht damit in Verbindung bringen, dass ich an eine Niederlage geglaubt habe.
Ja. Siehst du, ich habe übrigens meinen Fragesatz schon verkackt. Den konnte ich mir wohl nicht merken. Ich habe da stehen gehabt, wie war euer Gefühl denn mit den Schmetterlingen im Bauch vor dem Spiel in Karlsruhe? Naja. Gut. Also, wir sind in das Spiel reingekommen. Kwasniok hat gesagt, zurück im Liga-Alltag. Das klingt immer für mich so ein bisschen, so wie ich es gerade auch eingeführt habe, quasi nach ekligem Kackspiel am Sonntag beim KSC. Oder klingt das für euch einfach Spiel auf den Boden holen? Pokal ist ja schön und gut und jetzt müssen wir aber in der Liga auch mal Punkte holen. Ich finde, das klingt immer ein bisschen abwertend, wenn man das so sagt, im Liga-Alltag. Das hätte er, glaube ich, nicht gesagt, wenn wir gegen den HSV gespielt hätten.
Wahrscheinlich.
Jetzt rattert es im Kopf gegen den HSV. So, es waren, glaube ich, circa 35.000 Zuschauer da. Hier, der Kommentator hat mir im Fernsehen erzählt, 400 aus Paderborn circa, die irgendwo weit oben
versteckt waren unterm Dach. Ja, voll untergegangen da, ne, in dem Riesenbunker da.
Ja, aber irgendwie komisch. Wieso macht man das so? Oder haben die das so gewählt? Weiß das jemand?
Es ist immer noch besser als der alte Gästeblock. Komplett offen, unüberdacht, zügig. Müsst ihr euch
an das erinnern. Ja, war ja Kackwetter deswegen. Aha, stimmt. Das könnte
nee, das macht man wegen dem Schall unterm Dach.
Ja.
Und so weiter du oben stehst, schallt es umso besser. Und dementsprechend, wenn du ein kleiner Mob bist, stellst du dich immer nach oben.
Ich verstehe. Siehste, da merkt man, wer knallharter Auswärtsfahrer ist und wer nicht.
Marco und ich nicht.
Marco unser Groundhopper.
Ja, genau. Die Zeiten sind lange vorbei.
Wurde übrigens korrigiert, es waren nicht 35.000 Zuschauer, wie dieser verfluchte Kicker geschrieben hat oder wer auch immer. Oder irgendwer, der das hier ins Dokument mir reingeknibbelt hat. Es waren 23.705 Zuschauer. Hätte mich auch gewundert.
Ich glaube, in Freiburg 35 waren auch von der Hertha, glaube ich.
Oder Hertha, ja.
Oder Freiburg, ja, genau.
Ja, als hätte ich jetzt so einen Fehler gemacht und das nicht aus dem Dokument gelöscht. So, gehen wir mal schnell weiter zur Aufstellung. Kwasniok hat ja ein bisschen den Scherzkeks gegeben auf der Pressekonferenz vor dem Spiel, als er gefragt wurde, ob er denn jetzt nichts ändern würde, oder was er ändern würde gegen den KSC. Und da hat er gesagt, es könnte einiges sein, es könnte aber auch einfach gar nichts sich ändern. Und da haben natürlich die findigen Kollegen gleich gedacht, hoch, der Pelle ist ja auf Reisen gegangen und hat auch ganz gut gehalten. Und was heißt denn das? Wie meinen Sie es, wenn sich nichts ändert? Bleibt dann der Torwart, bleibt dann Hut auf der Bank? Und das hat er ja dann offen gelassen. Wie habt ihr das empfunden? War einfach ein Spielchen getrieben, Basti?
Naja, ich fand es komisch, dass das der Verein auch noch so auf Instagram irgendwie mit so einem Teaser auf die Pressekonferenz hochgeladen hat.
Ja,
das
hat mich auch gewundert. Aber man hat ein bisschen Selbsthumor, oder?
Ja, okay, das kann man schon sagen, dass das Humor ist. Ich weiß nicht, ob das die Beteiligten so witzig finden, weil ich meine, ich glaube, Pelle wird schon gerne spielen und Huth wird schon gerne seinen Stammplatz vielleicht ist das so ein bisschen die Olli Kahn-Jens Lehmann-Diskussion von der Nationalmannschaft. Können wir jetzt, um eine Referenz zu ziehen? Nein, keine Ahnung. Als ich die PK geguckt habe, war mir eigentlich klar, dass Huth im Tor steht. Ich meine, er hatte das auch in einem Nebensatz irgendwie so. Also es war schon zu verstehen, dass Huth im Tor stehen würde. War ja nur der Hinweis, glaube ich, dass er sich jetzt mehr strecken muss, weil Pelle dran ist, aber gut. Kann der sich auch erstmal nicht viel von kaufen.
Ja, aber zum wiederholten Male, ne? Also er hat ja nach dem Spiel schon gesagt, dass das ein bisschen Druck auf. Hat Huth in den letzten Wochen so underperformed, dass man das so oft sagen muss?
Naja, nee, er hatte schon so seine schwächeren Momente, ne? Aber.
Weiß ich nicht, finde ich nicht.
Also ich kritisiere ihn ja hier immer, deswegen bin ich gerade jetzt mal raus aus der Wertung.
Ja, auch nicht zu uns.
Ja. Nee, das hat andere Gründe.
Ja, ja.
Marcel Behlem wäre auch gerne gekommen.
Ja, genau, der muss ich erstmal impfen lassen.
Eine Grüße. Wir haben das geklärt.
Ja. Aber der spielt doch nicht mehr bei uns, oder?
Nö, trotzdem. Nicht, dass ihm das jemand schickt.
So. Nee, ich finde, also, ich meine, also, das, ich meine, ich find's erstmal gut, dass Pele Bobic da spielen durfte. Also, ich finde das gut, so eine Regelung zu haben.
Ja.
Aber ich glaube, es gibt überhaupt gar keine Diskussion, wer der erste Torhüter ist und der Mannschaftskapitän. Also, von daher, ich glaube, das ist auch gar keine Kritik. Ich glaube, obwohl, ich glaube, ich habe schon das Gefühl, dass so ein bisschen der Druck durch die gute Leistung von dem Pele oder Pelle, ich weiß gar nicht, Pelle,
Alle.
so ein bisschen der Druck auf Jannik erhöht werden soll. Dass man das sich so ein bisschen zunutze macht. Ist ja auch richtig, da so eine Konkurrenzsituation anzuheizen. Also das
Ja.
tut dem Kader ja meistens nur gut, wenn da die Leute weiter an ihre Grenzen gehen.
Ja.
Habe ich Marco am Ende nicht mehr gehört, aber
Echt?
ja, jetzt höre ich dich wieder. Aber
Ach so.
am Ende war einschätzen, was du gesagt hast. Ja, also ist eine müßige Diskussion. Beide Keeper haben ihre Stärken. Ich bin immer wieder ein Kritiker von Jannik Huth, weil er immer wieder mal so einen Wackler drin hat, den aber sicherlich auch jeder Zweitliga-Keeper drin haben wird, die ja wahrscheinlich auch Pelle haben würde, wenn er regelmäßig spielt. Trotzdem wird es auch in diesem Spiel ein Thema sein, zumindest worüber wir einmal sprechen müssen während des Spiels. So, ansonsten ist in der Aufstellung passiert, dass Nacho gestartet hat für Leipi. Das wollen wir auch nicht unerwähnt lassen. Und der Rest ist so geblieben. Ne? Wie sind wir denn eurer Meinung nach ins Spiel gekommen, Andreas?
Ich würde sagen,
Erinnerst du dich noch daran?
ich muss gerade zurück überlegen, so die ersten Minuten.
Ich
Also,
kann dir auf die, ich kann dir auch auf die Beine, ich kann dir auch ein bisschen helfen.
ja,
Du
ach,
kannst den
okay.
Joker ziehen.
Ja, ich zieh ja einmal einen Anlauf-Joker.
Okay, Basti, wie sind wir da ins Spiel
Ja,
gekommen?
alles klar. Ich sage nur 77%. Vielleicht hilft das. TikTok, TikTok, 77%.
Also, es gab direkt zum Start ein bisschen Platzprobleme. Na, hier wird es von Rübenacker auch geschrieben im Chat.
Rübenacker.
Es gab einen relativ schlampigen Rückpass auf Jannik Huth, der dann direkt in der dritten Minute einmal
Ja, richtig.
durch Schleusner den Ball fast abgelutscht bekommen hat. Und in der vierten Minute hat Kurda dann nochmal einen Harakiri-Pass zurückgespielt, der dann auf dem Rasen nicht so
Nicht
gut
so
war.
weit gekommen ist.
Dann aber nach 8 Minuten circa, Basti, kommt der Hinweis von Basti zum Tragen.
Ja,
Ja, also
genau. Ab da bin ich auch wieder drin.
gut.
Ab da haben wir das Spiel komplett in die Hand genommen. Und Karlsruhe, obwohl die halt Heimspiel hatten, fühlte sich das überhaupt gar nicht danach an. Also die wirkten eher, als wären die Gästemannschaft. Wir haben den Ball gehabt, wir haben die ja gut, Torchancen waren, fand ich am Anfang noch ein bisschen Mangelware. Bis zur, weiß ich nicht, 17. Minute ist das 0-1 gefallen. Da war es so ein bisschen so Mittelfeldgeplänkel, aber wir haben das Spiel halt schon zu dem Zeitpunkt kontrolliert und dann das frühe Tor von Grimaldi wieder nach Vorlage Muslia, der, ja, muss man ja im Moment sagen, brutal wichtig ist. Ich meine, der Kommentator hat es gesagt, der war, glaube ich, an den letzten 6 Toren beteiligt, entweder als Vorlagengeber oder als Torschütze, hat die letzten 6 Spiele getroffen oder halt zumindest gescored. Ja, der ist im Moment in einer überragenden Form. Also Grimaldi da vorne gefällt mir auch einfach unfassbar gut, weil das ist einfach so ein Bulle, der holt sich die Bälle da weg, verteidigt die, kann die super verteilen und kann auch noch selber abziehen. Also da läuft's im Moment richtig gut.
Und schuftet richtig, oder Marco? Grimaldi, haben
Ja.
wir letzte Sendung auch schon mal drüber gesprochen. Wie
Ja,
siehst du?
also hätte ich so nicht erwartet. Also, ich meine, das hat Kwasniok ja auch in der PK danach nochmal gesagt, dass, ich weiß jetzt nicht so formuliert, aber im Endeffekt war die Aussage so, dass es auch für ihn etwas überraschend ist, dass man nicht erwartet hätte, dass er sich so zum zentralen Spieler entwickeln und da so einen zweiten Frühling nochmal erlebt. Also bin ich extrem positiv überrascht von und ist ja auch sehr dominant und wie der auch anläuft, ne? Also da siehst du auch, der hat Bock nach vorne, nach hinten, total viel Bewegung drin. Gut, dass der dann nachher irgendwann in der 60. Minute auch ein bisschen Oppe ist, ist glaube ich auch relativ normal in dem Alter, aber der bringt alles, also ist gut.
Wie haben Gefällt Sie, mir sehr, sehr gut. Wie hat der Kommentator auf Sky ihn genannt, den Torfürsten?
Ja, den das wollte ich gleich noch fragen beim Tor.
Ist ja pervers. Also,
was ist das für ein, was ist das für ein, also ich kannte das nicht.
Ich
also,
auch nicht.
Wurde der irgendwo so genannt, in Saarbrücken oder ich habe das. Hab der Kommentator meinte, der Torfürst hat zugeschlagen.
Ja.
Und ich dachte so, okay, wer ist der Torfürst?
Ja, wirklich. So ging es mir auch hundertprozentig. Luigi hat getroffen, aber wer ist der Torfürst?
Ja, also das ist mir auch direkt hingeblieben. Ich weiß nicht, der Torfürst, wir wollten ja immer mal nutzen, wenn Grimaldi super Spiele macht, dass wir mal irgendwas im Sendungstitel mit ihm haben. Jetzt wäre die Gelegenheit, den Torfürsten zu nehmen.
Ja, also, stimmt. Das wäre oder der Euro-Torfürst. Dann hat es wenigstens noch einen Bezug zum Spiel. Euro-Eddy.
Der Kicker schreibt übrigens die ganze Zeit von Grimaldo. Also auch da hat man schon Ronaldo mit eingearbeitet.
Da hat man schon eine weise Voraussicht auf das Spiel gegen Leverkusen im DFB-Pokal. Da gibt es, glaube ich, einen Spieler, der Grimaldo heißt, ne?
Die haben es im Ticker gemacht und nachher.
Guck ja so viel Bundesliga, deswegen weiß ich sowas.
Die haben es während dem Live-Ticker gemacht und die Mona hatte uns noch zugeschickt, dass sie tatsächlich auch die Spieltags-, die Spielanalyse mit Grimaldo in der Überschrift hatten. Also, ja, wir haben
Euro sehr Luigi auf ist auch nicht schlecht.
Bitte?
Euro Luigi schreibt der Chat.
Euro Luigi finde ich super.
Das ist ein Sensationstitel, das wäre für mich sensationell. Euro Luigi, das würden wir dann aber auch Grimaldi schicken müssen. Also das müssten wir ihm schicken. Nein, aber ist gut. Ab davon, das Tor war auch hervorragend rausgespielt. In der, 3 Minuten vorher hatte Natsch eine Chance, nachdem er 1 Minute davor in der 13. Schon mal Grimaldi fast in Torszene gebracht hatte, wo Grimaldi dann aber noch knapp nicht an den Ball kam, beziehungsweise wo der Kollege Baumuth ihn so eng gedeckt hat, dass er ihm den Ball wegstibitzen konnte. Der wird auch gleich nochmal in Erscheinung treten. Also tolles Tor, hochverdiente Führung zu dem Zeitpunkt. Karlsruhe wirkte ja nicht anwesend. Ja, und dann 5 Minuten später gab es eine gelbe Karte gegen Bormuth, die dann zu Diskussionen führte und sogar zu einer Überprüfung durch den VAR, der auf Rot untersucht hat, also ob es nicht sogar eine rote Karte war. Ist am letzten Endes hat man dem Schiedsrichter dann Recht gegeben und hat es bei Gelb belassen. Wie habt ihr das gesehen? Hat das einer von euch sich anders, hat das einer von euch als rote Karte gesehen?
Ja. Ich habe es als rote Karte gesehen. Also es mag halt auch an der Kameraperspektive gelegen haben, aber der war ja so knapp da halt am Kopf vorbei und dann halt wirklich auf Gesichtshöhe mit dem Bein. Hätte der halt getroffen, da wäre definitiv echt arg Schlimmes passiert. Und da, finde ich, muss man alleine, finde ich, die Gefahr ahnden. Ob das jetzt im Regelwerk steht oder nicht, ist mir scheißegal. Aber für sowas ist eine rote Karte da.
Das sagst du jetzt nur, weil du jetzt weißt, dass Marco jetzt sagt, dass das nicht, dass das so im Regelwerk steht. Richtig, Marco. Marco, dein Take.
Ja, ist halt eine, ich meine, ist hohes Bein, gelbe Karte. Ist ja, ich meine, kriegt er den ins Gesicht? Also läuft er den in die Stollen? Ist das eine sehr ungeschöne Angelegenheit? Ist er aber nicht. Und deswegen ist es keine rote Karte.
Ja, aber der Ermessensspielraum würde es sonst dann doch als rot auch geben können, ja?
Was ja, ich glaube, wenn der da reinläuft, dann ist das ganz klar eine rote. Also wenn der, weil das, also der hat sich ja nicht ein bisschen verletzt. Also das wäre.
Ja. Aber ist denn nicht schon, also es gibt ja auch verschiedene, ich habe viele rote Karten an diesem Wochenende gesehen, als ich Bundesliga geguckt habe, was meine Lieblingsbeschäftigung ist. bei vielen anderen Fouls, ne, reicht es ja schon mit der offenen Sohle gerade so unten auf Knöchelhöhe.
Ja, aber du triffst ja schon, ihn ja. Das, na, du kriegst ja keine rote Karte, wenn du neben den Knöchel daneben haust. Also,
du kriegst, schwierig, aber die Absicht also wenn du eine ganz brutale Absicht hast, jemanden zu foulen ohne Chance auf den Ball, kriegst ja, du auch hast schon mal. Sowas
Nein, wenn du den nicht triffst, kriegst du da gar nichts für.
So, wir wenn hören hier viele, viele Stimmen durcheinander. Also es war eine sehr diskussionswürdige Entscheidung, finde ich. Wenn man mich fragen würde, würde ich sagen rot, aus Gefühl heraus, weil ich
ich also weiß wenn du aber so, Marc, wenn du so reingehst, ne?
Bitte?
Also wenn du so reingehst, das nimmst du, also du musst ja damit rechnen, dass er
das sehe ich eben auch so. Ne?
Genau.
Das,
ja. Was ja, aber dann kannst du ja jede Grätsche, die nicht den Ball trifft, kann potenziell das Bein brechen. Dann kannst du
das ist die Höhe, das ist die Höhe, das ist nicht irgendwo, sondern das ist ja auf Kopfhöhe.
Wie sonst führen wir wieder das mit Muten ein und Handzeichen. Marco, hast ja recht. Ich finde nur, bestimmte Sachen müssen eigentlich so ein bisschen Ermessensspielraum geben. Also ich finde das schon, also Richtung Gesicht ist schon nochmal was anderes als aufs Bein, was ja zum Spielgerät quasi dazugehört irgendwo. Was auch unschön ist, wo ich hier schon einige Male, jetzt guck doch nicht so. Ach so, es hört ja keiner, sieht ja keiner, der es nur hört. Also Marco hat gerade, egal, lassen wir das. Also es ist eine diskussionswürdige Entscheidung gewesen, es blieb bei Gelb. Bormund war dann vorbelastet und hat sein Spiel nicht besser gemacht, sagen wir mal so.
Also ich würde noch sagen, wenn man sich die Szene nochmal anguckt, was schwierig ist, weil man sie nirgendwo findet, glaube ich, dass er ist ja nicht mit ausgestreckten Beinen aus 50 Metern auf ihn zugelaufen, mit der Absicht zu treffen, sondern das war ja schon...
Sehen, wie es aussieht.
Ja, aber es war ja schon...
Wirklich, Platz geübt.
Also, gut mit Ansage.
Ja, du Sau, ich treffe dich.
Genau.
Halt still.
Ich meine mich zu erinnern, wenn man sich die Wiederholung anguckt, dass er schon so von unten hochgetreten hat und dann das alles, also Absicht war da nicht zu erkennen. Ich glaube, wenn du in so einer Situation Absicht erkennst, dass jemand bewusst so reingeht, dann kannst du, dann musst du da über Rot nachdenken. Ich glaube, in dem Affekt, deswegen leider die Wiederholung wurde, glaube ich, auch nur einmal gezeigt oder so. Ich habe es zumindest nicht wahrgenommen. Kann man wahrscheinlich auch mit Gelb leben. Also ohne, aber für mich gefühlt war der erste Reflex, das muss rot gehen, ohne eine bessere Wiederholung zu sehen.
Ja. Ich auch, für den Kommentator auch. Der war sehr, sehr überrascht, der Kommentator. Der sagte auch, dass das Gelb geben muss. Rot geben muss. Naja. Egal, sei es drum. Also es ging weiter. Wir haben dann weiter kombiniert. Muslia hier, Bilbia dort und so weiter und so fort. Hat sich gereimt, wer es mit jetzt aufmerksam war. In der 31. Minute und jetzt kommen
Moment, wir Moment, Moment, wir haben wild kombiniert und gut gespielt, wir haben den Ball gehabt, den Gegner dominiert, 77% Ballbesitz.
Auch das reicht sich.
In der ersten Viertelstunde war, also hat mich gewundert, ich dachte, es wären über 90, aber wir haben nach dem 1-0 nichts Nennenswertes mehr erarbeitet vorne. Wir sind nicht gefährlich geworden. Wir haben zwar immer
wieder Ansätze gehabt. Ich habe gesagt, wir haben kombiniert und dominiert.
Nee, aber ich wollte das nur nochmal unterstreichen. Ne? Also wir haben die meisten Spielanteile gehabt und Karlsruhe überhaupt nicht ins Spiel kommen zu lassen, also überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen, aber wir haben auch nicht wirklich Chancen kreiert vorne. Die eine haben wir genutzt, 100%.
Aber sagen wir so,
war da nichts.
Ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss.
Genau.
So, kann, und am kann Ende man
der
sagen,
englischen Woche finde ich das auch vollkommen legitim.
Auch das, aber ich wollte es nur anmerken. Ne?
Also hast du ja recht, hast du ja recht. In der 31. Minute kommt dann Jannik Huth zum ersten Mal ins Spiel und macht es, ich würde es formulieren, unnötig spannend, indem er sehr zögerlich oder zu lange wartet, um den Ball loszuwerden und sich den dann vom Fuß nehmen lässt. Es ist wieder mal, glaube ich, Schleusener gewesen. Dann das wird dann noch geklärt, aber das ist dann so der Startpunkt für die KSC-Phase, wie ich sie jetzt mal nenne, denn ab dem Zeitpunkt ist Karlsruhe plötzlich wach und ist im Spiel, hat gemerkt, ach guck mal, die haben sich selber eingelullt, hier können wir vielleicht doch noch was machen. Basti, du möchtest dazu etwas sagen?
Ich stelle Marco mal die Frage, der ist ja taktisch versierter. Wie kann das sein, dass wir von dem Zeitpunkt an bis zur 70. Minute, sagen wir 65. nicht mehr, also wie kann da so ein Bruch ins Spiel kommen, dass wir keine Dominanz mehr ausstrahlen, gar nicht mehr den Ball haben, Chancen um Chancen zu lassen, die alle kläglich vergeben worden sind von Karlsruhe, aber das war, also.
Das ist ein bisschen extrem dargestellt, wie ich finde, aber.
Finde ich nicht, die standen frei vom Tor, haben den Ball drüber gesenzt, zwei, dreimal, das war schon, also da waren hundertprozentige Gelegenheiten dabei.
Und
vor allem warum, also ich, das kann ja passieren. Also Karlsruhe kann auch Chancen kreieren. Ich habe es nur nicht verstanden, woher auf einmal dieser Bruch kam.
Ich, also meine, ich würde sagen, dass wir platt waren, aber du hast Marco gefragt.
Marco habe ich gefragt, ja.
Ja, finde ich aber auch, ist eine gute, also ich glaube, das, ich meine, du, dieses, diesen Ballbesitz zu spielen, ist ja extrem anstrengend auch für den Kopf. Also du musst nicht nur irgendwie was im Fuß haben und technisch versiert sein und auch eine gute Grundordnung haben und so weiter und so fort, sondern das ist ja auch im Kopf extrem schwierig. Du musst ja da schon sehr aufpassen. Dann hast du so einen Acker da. Das ist, glaube ich, noch mal anspruchsvoller, weil die normalen Pässe, hatten wir ja am Anfang gerade schon mal gesagt, kommen dann nicht an und dann kommen ganz kritische Situationen. Also da musst du noch mal mit ein bisschen mit umdenken. Und ich glaube, wenn du 3 Spiele innerhalb von einer Woche machst, hast du auch eine echte Belastung im Kopf. Also du bist dann auch nicht mehr im Kopf frei. Ja. Und ich glaube, da hast du schon so Schlüsselszenen, die dann auf einmal das Ganze zum Kippen bringen, ne? Und wo du dann so ein bisschen leer bist und leer spielst und dann kommen die Pässe auf einmal nicht mehr an. Und dann macht der Gegner auch Druck. Ich meine, den machst du dann ja auch ein bisschen stärker. Ich glaube, wäre das ein Gegner gewesen, der anders drauf gewesen wäre als Karlsruhe. Ich fand Karlsruhe unwahrscheinlich schlecht, muss ich sagen. Gerade im letzten Drittel waren die wirklich kacke, hoch 10. Ja, ja. Hättest du da irgendwie gegen Hertha gespielt, die frisch gewesen wären, hättest du da, glaube ich, wärst du untergegangen. Und das war dann, glaube ich, schon Glück, dass Karlsruhe so war, wie sie waren.
Trotzdem, ja, und der Platz war tief und so weiter und so fort. Gibt sicherlich viele Erklärungen oder halt auch mental, dass man gedacht hat, okay, das haben wir sicher, oder wie ich es gerade so lapidar ausgedrückt habe, selber eingelullt. Andererseits, der KSC hat die Woche davor nur 1-2 gegen St. Pauli verloren, und zwar in der Nachspielzeit. Also ist das auch keine Laufkundschaft, auch wenn sie bis dahin im Spiel völlig von der Rolle waren. Das bin ich bei euch. Sagen wir es mal so, sie haben ab dem Zeitpunkt ins Spiel gefunden und gezeigt, was sie eigentlich wirklich können. Und dass sie eigentlich auch wahrscheinlich schlechter stehen, als sie stehen müssten. Nichtsdestotrotz bin ich bei Basti, es war schon sehr auffällig, dass dann, also es war wirklich ein Bruch, und ich mache den aus mit dieser Szene in der 31. Minute. Wir können auch die in der 38. nehmen, wo Kinzombi quasi direkt vor die Füße von Stindl klärt, der dann schießt und Hut lässt.
Nach innen.
Jetzt kann man das wieder auf Hut abwälzen, soll jetzt nicht so klingen, also Hut lässt, aber jedenfalls abklatschen und direkt vor Matanovic, der den dann, und da bin ich bei Basti, ganz kurios übers Tor schießt, also ja. Der ja dann, also der hat wahrscheinlich selber überrascht war oder so.
Der hat ja 2 oder 3 Chancen im Spiel, die also da hat er mindestens eine von machen müssen.
Ja, Kommentator sagt, aber Matanovic ist in der Krise, hat früher besser getroffen.
Du hast aber gesehen, du hast teilweise, hatte ich das Gefühl, haben einige Spieler aufgehört zu spielen bei Paderborn auch. Du hattest also bei, das ist jetzt gar nicht.
Da war ein Schalter irgendwie umgelegt.
Ne? Ja, du hast Conte zum Beispiel, stand am Ende der ersten Halbzeit, stand er gefühlt nur rum. Der hat ja am Anfang der ersten Halbzeit auch extrem viel nach hinten gearbeitet. Das fand ich total positiv. Dann stand er auf einmal so gefühlt 10 Minuten irgendwie nur so im Halbfeld rum. Hat auch keine Tiefenläufe oder so mehr gemacht, da kam auch nichts auf seine Seite, war irgendwie unanspielbar. Also, und das hattest du, glaube ich, so bei allen Spielern, oder nicht bei allen, aber bei so ein paar Spielern. Und dann der Druck von Karlsruhe dabei, ja, und dann bist du halt auf einmal hinten drin und verteidigst nur noch, ne? Dann ist die Dominanz futsch.
Ja. Ja, ja, dann kommst du auch in so einen Sog quasi, ne? Es gab dann noch in der Nachspielzeit, es gab 2 Minuten Nachspielzeit, Kurda und Kinzombi verhindern den Ausgleich wieder durch Matanovic, der reingerauscht kommt und ihn nicht macht. Später kommt jemand reingerauscht und macht das Tor. Da kommen wir dann noch dazu. Ja, Grimaldi holt sich dann noch gelb ab, kurz vor der Pause.
Für was auch immer.
Das war mir auch nicht so ersichtlich. Also ein Foulspiel war es ja nicht irgendwie. Keine Ahnung, ob er vielleicht Porca di Miseria oder so geschrien hat und das
dann. Ja, der Schiedsrichter hat so gemacht hier von wegen Ellbogen, ja, oder
was? War nix, ne?
Ja. Also, war nix, ist so einfach reingesprungen. Also,
ich weiß es nicht.
Wenn wir darüber diskutieren, dass jemand fast einen Stollen im Gesicht hat und dann irgendwann die hochspringt und nicht mal eine Ellbogen. Es
gibt Geld, ne?
Genau.
Ja. Quatsch. Oder Quatsch mit Soße, ja.
Gut, dann war Halbzeit. Ich war ganz froh, dass dann Halbzeit war.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, ich glaube, ihr fragt dann immer, was für ein Gefühl hattet ihr dann vor der zweiten Halbzeit? Eher, dass das jetzt nach hinten losgehen könnte noch oder dass wir jetzt wieder mit neuem Elan aus der Pause kommen? Ich weiß nicht, vielleicht direkt an dich, Basti, die Frage, weil du.
Ja, ich war froh, wie das Halbzeit war und ich habe gehofft, das war, weil ich auch gedacht habe, es wird wohl an der Müdigkeit liegen, habe ich gedacht, naja, vielleicht hast du dann nach der Pause nochmal die letzten Reserven oder du hast ja auch durchaus die Möglichkeit, mal etwas eher zu wechseln, was ja dann auch passiert ist. Also ich habe gedacht, es ist erstmal gut, dass Kwasniok jetzt die Möglichkeit hat, nach einer eigentlich sehr guten ersten Hälfte, 31 Minuten lang perfekt gespielt, dass er jetzt, also ne, ich war froh, nicht in den Ausgleich gefangen und jetzt kann man sich neu sortieren und dann wird er schon was. Also ich war eigentlich noch positiv.
Ja.
Andreas, dann kam direkt 46 Minute wieder Matanovic mit der nächsten Chance. Also es ging direkt so weiter, wie es aufgehört hatte. Hattest du dann, ja, also du hattest, weiß ich nicht, welche Erwartungshaltung du in der Halbzeit hattest, aber die wurde dann, wahrscheinlich war sie positiv und du hast so ähnlich gedacht wie Basti und dann wurde die direkt, wurdest du eines Besseren belehrt. Was hast du dann gedacht? Oh Gott, was ist jetzt so? Oh Mist, jetzt geht's so weiter. Gleich fangen wir uns ein.
Ja, also ich meine, man hat ja gesehen, wie viele Chancen Karlsruhe wirklich hatte in der ersten Hälfte noch, die wir denen ja selber halt auflegen. Und wenn das direkt in der zweiten Hälfte so weitergeht, dann nochmal 45 Minuten, geht das Ganze halt definitiv nicht gut. Und ja, da war meine Befürchtung halt so, wie lange soll es gut gehen, bis es denn dann rappelt. Ich meine, das Gute ist, wir hatten einfach immer das Glück, wir hatten mal hat Hut super reagiert, mal hat sich Kleefisch dann auf den Ball geschmissen, mal war, weiß ich nicht, Obermeier hat dann nochmal den Ball weggegrätscht und sowas, mal haben die Karlsruher den Ball selber weggeschossen. Weiß ich, also es ging immer halt noch gut, aber das geht halt nicht über 90 Minuten, ne? Oder halt nochmal 45 Minuten.
Du kannst ja keine Entlastung, du hast ja kaum Entlastung gehabt. Ja, wir haben ja keine Offensiv, also man seit dem 1-0 glaube ich, nichts offensiv mehr gefährlich nach vorne gebracht. Ne? Und ja, ja. Das läuft ja auch für Entlastung. Ne?
Also. Überschreiben wir die Phase mal mit Mahatma Glück, Mahatma Kwasniok. Der hat dann nämlich sich mal gelb abgeholt, um ein Zeichen zu setzen, weil die das auf dem Platz nicht hinbekommen haben. Und hat sich gedacht, jetzt mache ich das. Das wird. Wie viel die gelbe Karte ist das eigentlich für Kwasniok jetzt schon in seiner Karriere? Ich habe das Gefühl, dass das jetzt mehrfach passiert. Täusche ich mich da? Also er hat ja auf, also ich erinnere mich jetzt an drei Stück, glaube ich, mindestens.
Ja, aber diese Saison, weißt du,
ja. Nee, diese Saison nicht. Also jetzt, seitdem er in Paderborn ist.
Ja.
Steffen Baumgart hat ja damals damit angefangen und hat das hier zu einer Tradition in Paderborn quasi werden lassen. Also quasi zur Tradition werden lassen. Baumgart hat es angefangen. So rum ist es richtig. Wie auch immer. Danach hat der KSC, das will ich jetzt gar nicht so aufdröseln, Chancen im Minutentakt gefühlt, 56, 57, 59, alles hochkarätige Chancen, das meintest du, glaube ich, auch, Basti, die eigentlich das mindestens das 1-1 bedeuten müssen. Marco, dann wechselt der Coach aus, 59, Leipi und Hoffmeier kommen rein und ich habe das Gefühl, dass dann so langsam wieder das Spiel in unsere Richtung kippte, zumindest war der KSC nicht mehr so brandgefährlich. Bis zum 2-0.
Ich habe so ein bisschen auf die Auswechslung gehofft, weil ich gedacht habe, da kommen frische Beine rein und das hilft. Und ich fand es auch gut, dann Hoffmeier zu bringen und Leipertz. Also ich fand, also Natsch war auch dann durch irgendwie. Natsch war in der zweiten Hälfte, fand ich, recht schwach. Hat defensiv ganz wenig nur noch gebracht. Und ich hatte da eigentlich, und das hat sich ja bewahrheitet. Also das hat so dem Spiel nochmal den ersten neuen Spin gegeben, ne?
Ja. Dann war so ein bisschen, ich würde es nicht Leerlauf nennen, aber es sind jetzt auf beiden Seiten keine Monsterchancen entstanden in den nächsten 8 Minuten. Deswegen springe ich mal ein bisschen weiter, damit wir auch vorankommen. 67. Minute, Kleefisch auf Bilbia, Beifuß trifft ihn oder auch nicht. VAR überprüft recht lange, weil auch eine schwierige Situation. Kommentator lehnt sich auch hier aus dem Fenster und sagt, das muss Elfmeter geben. Ich sage es vorab, bevor ich euch jetzt frage, meiner Ansicht nach klarer Elfmeter. Wie hast du es gesehen, Andreas?
Ja, der hat ihm klar das Bein weggetreten, das Standbein. Also ja, klarer Elfmeter. Also man sieht es, also man hat es im Live-Bild, glaube ich, sogar gut gesehen, wirklich wie er mit dem Fuß quasi unter Bilbias Fuß den weggezogen hat. Also also absolut nicht nachvollziehbar, dass sowas geprüft wird und nicht revidiert wird. Verstehe ich nicht.
Also, das kurz zu ergänzen, könnt ihr beiden gleich noch dazu. So sehr ich den VR inzwischen in vielen Situationen schätzen gelernt habe, weil er wirklich inzwischen sich sehr verbessert hat, das habe ich nicht verstanden, wie man das nicht sehen kann. Also, weil wenn man es im Fernsehen schon sieht, die haben ja viel mehr Einstellungen als wir, dann müsste man, ich weiß nicht, wie die andere Einstellung aussehen kann.
Ja.
Marco, hast du da eine Idee? Also, wie kommt man, also, oder ist das halt einfach menschlich mal so ein Fehler zu machen in der Entscheidung?
Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Hm. Also ich weiß gar nicht, wie die Begründung ist. Ich fände es halt...
Das wäre mal cool, ne?
Ja.
Also ich fände es halt mal spannend, nach dem Spiel zu erfahren, wie die Begründung war zu den Themen. Weil ich meine, du musst ja eigentlich alles regelmäßig, also nach Regeln auslegen können. Also du kannst ja irgendwie Bezug nehmen auf Regeln, sagen, hey, hier gab es keine rote Karte, weil ne, die Regel, die wurde angewandt. Ja. Also das hast du ja auch, wenn du jetzt irgendwie irgendwelche Schiedsrichteranalysten hast oder so, die verweisen ja auch mal auf die Regel. Und ich fände es total cool, wenn der DFB mal bei solchen, zum Beispiel, man könnte ja auch sagen, nur bei den VAR-Entscheidungen wird nachher nachgereicht, was dort protokolliert wurde und wieso man diese Entscheidung gefällt hat.
Ja. Dort wäre es ja sogar möglich, es so zu machen, wie die NFL es seit Jahrzehnten macht, dass quasi das beraten wird, die Situation, und dann verkündet der Referee über das Mikrofon die Entscheidung. Ne? Also er sagt ja dann in der NFL irgendwas, Interception, Fumble, Foul, bla 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 und Return, Kickoff, Bam, Bum und so. Ne? Also weil, also es wird halt begründet und das dauert ja keine, das sagt er, während er wieder aufs Feld läuft. Also das ist dann kein Zeitverlust. Ja. Insofern, wenn man sowieso diesen VAR benutzt, könnte man diesen Schritt ja locker einführen. Ne? Die technischen Voraussetzungen sollten wir auch haben in Deutschland, über ein Mikrofon zu sprechen. Und dann müsste man es gar nicht erst nach dem Spiel machen, sondern man könnte es tatsächlich während dem Spiel schon machen.
Ich finde es fast noch besser, wie es im internationalen Basketball geregelt ist. Da hörst du die Gespräche des Schiedsrichters, während er sich das anguckt. Ne?
Ja, also das finde ich muss aber nicht sein, weil
da müssen die sich mäßigen im Ton, das finde ich immer schwierig. Die können ruhig ihre Flüche und sowas.
Ahnung, weil dann sagen die nämlich in ihrer Entscheidungsfindung nicht mehr das, was die denken, um zu einer Entscheidung zu kommen. Und das finde ich nicht gut.
So oder so, es gäbe die Möglichkeit. Ich fände es sehr attraktiv, wenn man diese technischen Mittel nutzt, dass man. Ja. Genau, bei der Frauen.
Ich weiß nicht, warum das im Basketball den Schiedsrichtern zuzumuten ist und im Fußball nicht. Also im
Basketball wahrscheinlich.
Nein, was die so sehr interessiert. Das zuzumuten ist es allen. Es geht einfach darum, dass man sich dann nicht mehr so natürlich gibt. Weißt du, das Gespräch will ich gar nicht hören. Ich will ja, dass sie das ganz normal betrachten und dann sollen die einfach das Ergebnis.
Geht ja nicht um Natürlichkeit, geht ja um Nachvollziehbarkeit und um darum, die richtige Entscheidung zu treffen. So. Und wenn die Nachvollziehbarkeit dadurch besser wird.
Hast du recht. Also, beide Sachen sind ja richtig. Deine und unsere. Deine ist noch ein Deckel obendrauf. Also das ist ja nochmal, ne? Erstmal den ersten Schritt und dann kann man über deins nochmal nachdenken. Also beides ist ja in die gleiche Richtung.
Ja, bei der NFL sagt der Schiedsrichter aber nur Interception, Pass, Interference, Spieler so und so, Entscheidung bleibt stehen. Ich will ja in der Entscheidung hören.
Du willst die Begründung, liefern, ne?
Es hat keine Elfmeter gegeben, weil der Bilbia in der Szene sowieso keine Chance hatte, an den Ball zu kommen. Der Ball
so meinte ich es ja. Also einfach ich meinte damit das, was die in der NFL oder wo auch immer nutzen, plus die Begründung, die Marco auch gesagt hatte, die einzufordern wäre.
Ja.
Gut, gab es nicht, gab auch kein Elfer. Platte kommt 2 Minuten später, Schnäuzer für Schnäuzer, Mastic für Mastic oder wie der Kommentator sagte, Bulle für Bulle.
Der Torfürst geht und...
Der Kommentator war ziemlich gut drauf an dem Tag. Also das muss man schon muss man ihm schon lassen.
Ja, ich finde, er hat nicht oft genug Euro-Eddy erwähnt. Das hätte er
noch aber er hat ganz oft Mustache und Mustache und so erklärt. Also er hatte unter Movember. Also er hat sehr, sehr gut, er hat dann sogar gesagt, wenn Sie spenden wollen, spenden Sie. Der SC Paderborn hat dazu auch aufgerufen. Fand ich ziemlich cool. Ja. Macht nicht jeder Kommentator. War aber sehr häufig. Also das ist wirklich sehr, bei jedem Paderborner Spieler hat er nachher den Schnäuzer erwähnt. Aber gut, er hatte da Spaß dran. So, Platte 69. Minute eingewechselt und in der 71. klingelt dann.
Erster Ballkontakt.
Erster Ballkontakt. 2:0, man würde, wir würden sonst sagen, aus dem Nichts hat der Gegner gegen uns getroffen. Das dürften die Karlsruher in dem Moment auch so gesehen haben. Ja. Nach all den Chancen, die sie hatten, kommt Platte, wie du vorhin, Basti, gesagt hast, nach einer halben Stunde oder was das war oder sogar mehr, mit der ersten richtigen, dicken Chance macht er das 2:0. Ja.
Ja, was? Schön. Das war, Karlsruhe hat
unser halt Felix.
Ja, Karlsruhe hat aufgemacht, wir hatten Platz. Bilbia, unfassbar, was der für eine Power hat, der Junge. Der ist ja 90 Minuten durchgerannt, auch ja, auf dem Rasen und Wahnsinn. Und war glaube ich seine Vorlage, oder?
Der SC-Porno-Balken, Entschuldigung, ich darf den Chat nicht mehr lesen. Ja, war seine Vorlage, Bilbia. Ja. Der auch ähnlich wie Muslia eigentlich an jedem Tor momentan beteiligt ist, gefühlt, ja.
Ja, also super gut. Also, ne, super Dreiergespann da vorne gelaufen, Bilbia in der Mitte, Platte ist rechts gelaufen, Muslia ist links gewesen, also gegen zwei Karlsruher, glaube ich, in dem Moment. Und dann, dass Platte wirklich auch so schön abgezogen hat, weißt du, direkt am zwischen Verteidiger und Torwart dann ins lange Eck, fand ich richtig schön, dass ihm halt das Tor auch so gelungen ist. Fand ich richtig gut auch für ihn, weil er hatte ja auch zwischendurch echt keine leichte Zeit mit Tore schießen. Und das hat mich sehr, sehr gefreut für ihn und vor allem für uns.
Und bei der Auswechslung haben die beiden sich sehr geherzt, er und Grimaldi. Und nach dem Spiel haben die beiden sich sogar umarmt. Und es gibt ein Foto, wo die beiden Schnäuzer an Schnäuzer gegenüberstehen. Und man denkt fast, es ist Bromance.
Schnäuzer an Schnäuzer gegenüber.
Naja.
Mustache an Mustache.
Marco, nach dem 2:0 hast du gedacht, das war durch? Warst du sehr erleichtert, dass das endlich, also wir haben ja oft solche Spiele gegen uns erlebt in der Vergangenheit, ne?
Ja, da war der Sack zu. Also das war, glaube ich, relativ klar, dass Karlsruhe da nicht mehr rauskommt.
Ja. Ja. Da hast du auch ein Posting bei X gemacht zu, da gab es eine ganz treffliche Aussage auch von Green Zombie, ne?
Ach so, mit dem
das erwachsen werden. Ja,
also das genau, eine sehr erwachsene Leistung abgeliefert. Ja. Fand ich auch. Genau, das war mega. Das freut mich auch total für Platte, muss ich sagen. Finde ich super. Kommt rein, macht ein Tor, macht dann nach noch ein Tor. Gönne ich ihm total. Machte keinen fitten Eindruck nach wie vor. Also beim Laufen. Ja.
Im Chat wurde geschrieben, ihm liegt matschiges Geläuf. Er trifft immer in diesen Spielen, wo der Boden scheiße ist.
Das ist ein richtiger Ankerer.
Er hatte auch zwischendurch ein, zwei Pässe, die kamen nicht an, muss man auch
dazu sagen. Ja, die waren so für 10 Meter gedacht und waren 2,33 Meter. Ja.
Genau. Ich meine, der Typ hat kaum Spielpraxis. Das, was dann halt wahrscheinlich am längsten bleibt, zum Glück, ist der
Abschluss. Ja, aber Basti, sag mal, wir haben wieder Stürmer, die alle treffen, oder?
Aber der SC Paderborn hat keine Stürmer.
Conte ist ja nicht, haben wir ja schon gesagt, der ist nur noch, der ist jetzt Wing.
Assist.
Also der ist Flügel, Assistgeber. Bilbia, ja. Grimaldi, Platte, drei Typen.
Leipzig hat Vorlage auch gemacht.
Bitte?
Leipzig hat Vorlage gemacht, muss die ja sowieso. Ja. Nö, also da gibt es nichts zu meckern.
Brauchen wir noch gar keinen Stürmer mehr kaufen im Winter.
Nö, wenn die fit sind, brauchst du überhaupt nichts.
Genau, die müssen nur fit sein.
Ja, nur Kruse nicht. Der ist aber auch nicht Stürmer. So.
Der hat auch nicht gespielt.
Der hat auch nicht gespielt. Der hätte vielleicht auch getroffen. Wer weiß.
Hat eine halbe Million Marktwert verloren, seitdem er bei uns ist.
Ja. Dafür verdient seine Frau jetzt das Geld bei Prony Big.
Ja, aber hat er sich dazu geäußert auf Instagram? Hat er sich dazu geäußert, dass sie es nur wegen des Geldes machen?
Ja, finde ich auch geil, die Aussage. Ne? Das ist die Scheißsendung, so nach dem Motto, aber naja, egal. So, dann geht's weiter. Wir hören nicht auf, sondern ab dem Moment war Karlsruhe gebrochen, würde ich mal so sagen. Also es war klar, sie haben es hier und da noch versucht. Aber Platte kam, sah und siegte und machte sogar dann noch das dritte, also sein zweites, aber das dritte, dritte Tor für den SCP, sein zweites Tor in dem Spiel. 3:0 hätte man zur Halbzeit dann wahrscheinlich, oder sagen wir mal, hätte man in der 60. Minute auch nicht mehr so gedacht, oder?
Nö. Das ist richtig. Also in der 60. Minute, ne, wenn du noch so denkst, so, boah, wie willst du das so lange noch durchhalten? Es sind nur 30 Minuten. Und ja, das, was Marco vorhin schon alles sagte, diese Stabilität, die da mit Leipertz und Hoffmeier dann schon reinkam. Und dann diese Gefahr, die durch Platte, der wirklich Bock hatte und der wirklich, wirklich gut drauf war an dem Tag, dann nochmal kam, war einfach super funktioniert dann nochmal. Und ja, Karlsruhe echt schon eh angeschlagen gewesen. Also hat man ja, also vom Selbstvertrauen her und einfach, dass sie es nicht hinbekommen haben. Und ja, das Tor von Platte war dann schon so ziemlich der Genickbruch. Und ja, das 3-0 dann von Platte, da hast du auch schon gesehen, da war schon gar keine richtige Gegenwehr mehr. Ne? Also Muslia stand halt im 16er, konnte noch entspannt gucken, wo ist Platte. Platte stand völlig frei da und dann chippt er den darüber. Platte macht ihn eiskalt rein. Irgendwie auf den Torwart, also ballert genau auf den Torwart, aber halt mit so viel Bums, dass der Torwart ihn nicht aus dem Tor abwehren kann, sondern er mit den Händen drankommt und trotzdem wieder reinfliegt. Also ja.
Am Ende Ofen aus, 3:0. Wir beenden den Spieltag auf Rang 9.
Ich
Und
möchte aber noch einmal
Basti,
kurz betonen,
ja.
ab da ging ja so ein bisschen noch die Mobbing-Zeit los, ne?
Ach so.
Wir sind da ja noch einige Konter gefahren, die wir dann eiskalt abgebrochen haben, obwohl wir locker hätten durchlaufen können und noch das 4-0 hätten schießen können. Also.
Ja, du, also stimmt, dein Ärger über das nicht gemachte 4:0, ich weiß. Ja. Das wird sich erst ändern, wenn du im Trainerteam bist und dann an der Seitenlinie das Ganze ein bisschen forcieren kannst.
Ich glaube auch.
Also, Rang 9 und 0. Eine 0 haben wir wieder stehen. Basti?
Auch mal schön, ne?
Ja, wir haben endlich den Fluch von Fürth aufgelöst. Nach einem Drittel der Saison hat man es dann geschafft, die Tordifferenz wieder auf 0 zu bringen, wo man jetzt quasi seit dem ersten Spieltag hinterhergelaufen ist.
Das heißt, jetzt geht die Saison so richtig los. Was ist dein Eindruck nach dieser englischen Woche, um mal gleich dann zum Fazit überzugehen?
Ist schon krass. Ich meine, ein Drittel der Saison ist rum, zwei Drittel kommen noch. Das heißt also, es ist jetzt nicht mehr so, dass man sagt, wir sind noch am Anfang der Saison oder mal abtasten, sondern ich glaube, jede Mannschaft weiß eigentlich, wo sie steht, wir auch. Und ich finde, wir stehen da, wo wir sind im Moment, ist ganz gerechtfertigt.
Wo stehen wir denn?
Wir stehen 3 Punkte hinter dem Aufstiegsplatz und in Lauerstellung und aber in einer Liga, die unfassbar eng ist, also wo wirklich, kannst ja sagen, selbst Hertha auf Platz 12 ist ja fast direkt in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen, was halt auch zeigt, dass du und ich finde, das hat das Spiel ganz gut widergespiegelt. Karlsruhe ist zwar, mein Gott, 6 Punkte hinter uns, auch nicht weit weg auf einem Abstiegsrelegationsplatz. Und du hättest das Spiel locker auch nur unentschieden spielen können oder verlieren können. Auch wenn wir da mit einem 3:0 gut rausgehen, die haben halt ihre Dinger nicht gemacht. Die waren deutlich schlechter, als wir über 90 Minuten gesehen haben. Was heißt deutlich schlechter? Aber wir haben das schon verdient gezogen und waren da effizienter und auch über die weite Strecken halt spieldominanter. Das will ich gar nicht schlecht reden. Aber trotzdem kannst du so ein Spiel an einem schlechten Tag auch verlieren oder unentschieden spielen. So genauso wie wir gegen Hertha einen echt beschissenen Tag gehabt haben und da auch ne, nicht gut aussahen. Und genauso, der Kommentator hat es, glaube ich, 3, 4 Mal gesagt, irgendwie, wir haben irgendwie nach Führung schon 3 Spiele verloren oder 2 Spiele verloren und 2 Unentschieden oder so. Irgendwie so eine Statistik hat er da ausgepackt. Die fand ich ganz interessant. Also wir haben dieses Jahr nicht oft so den Sack zugemacht, wie wir es in Karlsruhe
Das
getan
meinte
haben,
ich ja vorhin, ne?
weil wir eben immer so Phasen 20, 30 Minuten haben, wo der Gegner da ist. Aber ich würde das gar nicht irgendwie, ich will das gar nicht schlecht reden, sondern
Nee,
ich
tust du
glaube,
auch nicht. Ken Zombie hat das ja ähnlich gesagt. Er hat ja gesagt, wir haben heute eine sehr erwachsene Leistung gezeigt, ne? Indem wir so ein Spiel so klar gewinnen. Das musst du auch erstmal hinkriegen. Das fand ich auch beachtlich, so eine Aussage. Das zeigt auch, dass der Spieler sehr reflektiert ist. Oder die Mannschaft dann auch das so erkannt hat, dass die Saison bisher so verlief, wie du gerade sagst, Basti, ne? Dass das halt wirklich ein Reifeprozess ist und die Mannschaft scheint gerade, zumindest macht es den Eindruck, einen nächsten Step gemacht zu haben. Marco, ich glaube, die Hinrunde ist zwar nicht vorbei, aber ich glaube, wenn man die ganze Liga sieht, wird die Rückrunde sehr spannend werden.
Ja, lass uns jetzt erstmal die Hinrunde zu Ende spielen, ne? Also wir haben ja noch ein paar
Ja.
Gegner mit Nürnberg, Elversberg,
Meine Gesamtkonstellation, weil das so eng ist alles, ne?
Ach so, meinst du das? Ja, also das ist ja, aber ich meine, ich weiß nicht, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, oder? Das ist ja eigentlich gang und gäbe, ne? Dass so das bis zum Anfang schon, der Rückrunde die zweite Liga sehr eng zusammen ist und erst dann distanziert sich das alles so ein bisschen auseinander. Ich meine, jetzt ist ja schon, ich glaube, St. Pauli hat 26 Punkte. Also ja,
die sind schon durch, so gut wie.
Ja, ja, genau.
Genau.
Déjà-vu, ein Déjà-vu. Ja,
die sind schon durch.
Die sind durch. Die holt keiner mehr ein, hast du letztes Jahr gesagt.
Und ein Holger.
8 Punkte. Genau, also 8 Punkte auf dem ersten ist natürlich schon viel, aber sind alle auch noch viele Spiele, von daher bleibt spannend.
Absolut. So, da wir noch einen Gast haben, ich möchte jetzt, wir müssen das ein bisschen abkürzen. Wir haben sehr viele Einsendungen diesmal bekommen. Das finde ich auch total cool, vor allem schon bevor wir dazu aufgerufen haben. Trotzdem wollten wir allen anderen, die das nicht automatisch machen, auch die Chance geben, noch Einsendungen zu schicken. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen aussortieren. Das tut mir auch sehr leid. Also zumindest würde ich das jetzt vorschlagen, weil ihr auch alle schon sehr müde ausseht, dass wir halt nur 3 nehmen und nicht jetzt volle 8 oder die wir da bekommen haben. Seid uns bitte nicht böse und deswegen müssen wir halt vielleicht auch mal wen nehmen, der nicht immer dran kommt. Tut mir leid, Bruna. hatten wir eigentlich schon mal ein Börchen?
Ich möchte schickt meines Wissens immer Nachrichten, die nur an uns
sind. Diesmal hat er das nicht getan. Deswegen könnten wir eigentlich von Mörchen, also er hat ja 2 geschickt, aber du brauchst also die vorletzte, bitte.
Die 37 Sekunden, ja.
Das wird mir nicht angezeigt auf meinem Handy.
Aber die vorletzte, ja. Okay, dann mache ich jetzt mal den Mörchen, mache ich dann jetzt mal an.
Ja, meine lieben Leute, was soll ich sagen? Die Karlsruhe kam natürlich wie die Feuerwehr aus der Kabine. Ist ja klar, als Heimmannschaft, bis zur 70. Minute haben die sehr, sehr viel Druck gemacht. Unsere kamen sehr schwer aus der eigenen Hälfte raus mit Aktionen nach vorne. Dann erlöste uns Platte mit dem 0-2 und nachher noch natürlich mit dem 0-3. Was sehr schön ist, denn Andreas hat vor ein paar Wochen schon gesagt, ausgeglichenes Torverhältnis wäre mal ganz schön. Jetzt haben wir endlich die Null zumindest da stehen. Das ist sehr, sehr wunderschön, ja.
Ja. Genau, dann würden wir auch direkt anschließen. Und zwar
die Formulierung, er brachte uns den Sieg, fand ich ganz gut. Also das ist so, das klingt so Jesus Christus mäßig so.
Er brachte uns deswegen wollte Segen. Ich diese Nachricht tatsächlich auch drin haben.
Er hat uns seinen Segen gebracht, der Platte. Aber wir haben schon zu viele Sendungstitel, sonst könnte man da was zusammenbauen.
Ja. Ich finde, das wird aber Thorsten auch gerecht, sowas zu sagen.
Absolut. Ja,
Thorsten darf unsere Spieler heilig sprechen. Wenn einer, dann Thorsten, genau.
Ja.
Dann haben wir, Andreas, in dem anderen Ordner Allgemeines.
Ja.
Haben wir noch den Frank. Ganz oben.
Ja. Oh, die lange.
Ist sie so lang?
Ja, 51.
Wow. Ist aber heute
dann machst du einfach noch 30 Sekunden stoppen. Wir gucken mal, was er bis dahin gesagt hat.
Okay. Dann hören wir uns jetzt erstmal auf Abruf den Frank an.
Grüße gehen raus, hier ist der Frank. Was ein geiler Start in die Woche. Nach Pokal und Auswärtssieg in Karlsruhe. Sehr reife Leistung. Ich finde mittlerweile das Spiel nach vorne funktioniert echt gut. Einige echt auch gut in Form. Bilbia macht sehr, sehr viel richtig. Muslia, Grimaldi funktioniert. Ja, auch die Einwechselspieler mittlerweile. Also da, ja, würde ich mal sagen, macht sich jetzt die Kaderbreite wirklich bemerkbar. Man ist ruhig geblieben. Die ersten Spiele sind quasi schon wie vergessen. Ich glaube, auch die negativen Stimmen sind mittlerweile verstummt. Und ja, es macht im Moment Spaß, der Mannschaft zuzuschauen. Hinten viel stabiler. Klefisch, weiß nicht, 100% Passquote, aber sehr, 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 sehr stark. Und ja, freue mich auf die nächsten Aufgaben.
Ja, den musste ich jetzt so durchlaufen lassen, weil ich fand, es passte sehr gut.
Genau, ich fand das auch. Das ist auch die letzte Stimme zu dem Spiel, denn gleich folgt noch eine zur Pokalauslosung. Das finde ich auch, das trifft es sehr gut. Also das, Basti nickt auch, für die, die gerade nicht zusehen. Ihr könnt es übrigens auf YouTube auch nochmal sehen, dann seht ihr Basti auch nicken. Genau. Auch wenn ihr heute nicht live dabei wart.
Da seht ihr den alten Nicker.
Ja, also tatsächlich, viele Stimmen sind verstummt. Die Mannschaft scheint sich immer mehr zu finden und so könnte man diese Woche dann auch abschließen. So, wir hatten noch eine Pokalauslosung und deswegen haben wir noch eine Stimme. Und den habe ich nicht ausgesucht, weil er auch so heißt wie ich. Andreas, musst du wieder in einen anderen Ordner gehen. Da gibt's eine Nachricht von Kevin.
Das ist nur die mit Kevin, ja? Ich war mir dann unsicher. Ja,
okay. Oder als Nutzer, ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt so nennen durfte. Er ist natürlich eigentlich der User KRMS25.
Der ist doch auch hier drin.
Ja, ja, ne? Genau. Ist auch deswegen,
bei uns im Stream.
Genau. Heute aber glaube ich nicht, denn er schreibt sonst auch manchmal schändlich, dass du heute nicht dabei bist, wenn deine ausgerechnet heute deine Stimme ertönt.
Oh, er hat geschrieben, eindeutig rot beim Foul vorhin. Also wird er uns
dann ist er ja doch erzählt. Da.
Siehst du?
Oder er war da und ist inzwischen schlafen gegangen.
Ja, oder so schüchtern. Nachricht geht los.
Da ist er.
Hi, der Kevin hier. Also, was man zur Pokalauslosung sagen kann, ja, was man jetzt hier Leverkusen bekommen hat, ist halt Pech, aber man kann halt die Chance jetzt nutzen, daraus ein Wunder zu machen. Was man in Freiburg bekommen hat, hat man auch gedacht, ja, bei der Stimmung, wir fliegen eh raus und wir haben 3-1 gewonnen. Ist halt natürlich jetzt ein schwerer. Leverkusen ist halt natürlich jetzt ein anderes Kaliber, aber wir können die Chance jetzt nutzen, um Wunder zu schaffen.
So nehme ich.
So ist es. Ein bisschen
Segen und Wunder, das ist heute eine heilige Sendung.
Das tatsächlich, ja. Genau, was die Segen und Wunder könnte auch ein Sendungstitel sein. Jetzt müssen wir wieder nachher überlegen. Weiß denn einer noch, welchen wir vorhin hatten? Das war irgendwas mit Grimaldi, Luigi und irgendwas.
Nee, ja, ich habe die aufgeschrieben jetzt Euro ins Luigi. Textdokument, damit wir es haben.
Das ist sehr löblich, Andreas. Muss ich nochmal sagen, dass du dieses Dokument nutzt, finde ich sehr gut. Irgendwer sagte eingangs der Sendung, du hättest es nicht angeguckt. Ich weiß, also kann ich nachvollziehen.
Verstehe ich auch nicht. Wichtig ist, dass ich damit arbeite.
Außerdem haben wir noch Einsendungen bekommen von der Mona, von Dominik auch wieder, oder Dominik H. und vom Re-Pieper. Es tut mir sehr leid. Vielleicht finden wir irgendwann eine Möglichkeit, nochmal irgendwas zu machen, zusammenzuschnippeln, wo man dann eure alle hört. So, wir gehen weiter im Text. Und zwar haben wir noch, was haben wir denn, die U21.
Also wir wollen nichts zu Leverkusen sagen.
Ja, wollte mal genau zu Leverkusen.
Wollt ihr was zur Auslosung sagen? Gut, ich finde die beschissen. Ich hätte mir gern ein Heimspiel gewünscht und auch einen anderen Gegner, denn dann hätte man, wenn man eine Runde weiterkommen, so werden wir leider ausscheiden. Das war mein Statement dazu.
Beschissenstes Los.
Ja, es gibt noch eins, was beschissener gewesen wäre, aber das ist schon nah dran, ja.
Saarbrücken meinst du?
Das übrigens war auch von Quastniok sehr geil auf der PK. Wieso er sich nicht nach dem Spiel geäußert habe.
Ja, fand ich geil.
Weil er nicht jinxen wollte, dass Saarbrücken die Bayern rausschmeißt.
Genau, aber ich meine, das Gute ist, da kann man hinfahren. Ist jetzt nicht so weit weg.
Heute in einem Monat übrigens, ne? Also 6.12. Ist nicht mehr lange. Also,
wie ist terminiert?
Ist schon terminiert? So, ich dachte, es wäre
nee, aber.
Ach stimmt, das ist ja die Runde, die noch.
Nee, stimmt, du bist, also 6.12. vom Datum her, gut, damit, aber es wird wahrscheinlich, was ist denn der 6.12. für ein Datum? Ja, Mittwoch, 6.12. oder 6.
Ja, genau.
Also, genau, ich werde an Nikolaus nirgendwo hinfahren, dann schlachten mich bestimmte Menschen hier.
Ist das dritte Spiel für Leverkusen in einer Woche, weil die spielen die Woche davor nämlich schon.
Ja, die spielen sonntags und wir spielen auch sonntags, also dann werden, das wird
an. Ja, ja, und die spielen davor die Woche, in der Woche auch, also.
Also es war auch
die haben zwei englische Wochen hintereinander.
Haben wir gute Erfahrungen mitgemacht.
Genau.
Nee, aber tatsächlich, ich glaube tatsächlich, also gut, bei Freiburg war es mit Sicherheit ein Impact, dass die, also das, ne, ich glaube, das hatten wir auch ausführlich in der letzten Folge besprochen. Nach dem Spiel gegen Freiburg kann man sich gut nochmal anhören, wenn man es noch nicht getan hat, so wie unsere 200. Folge zuletzt auch nochmal hörenswert ist mit Dennis Schmidt von der U21. Jetzt habe ich auch nochmal Werbung für eine Folge gemacht, die ihr unbedingt hören müsst.
Ja.
Nee, aber es ist schon gegen Leverkusen, also wenn Ich glaube auch nicht, dass wir da gewinnen. Geiles Auswärtsspiel prinzipiell, aber hätte ich jetzt nicht gebraucht. Dieses, also im Dezember ist das auch nicht so witzig. Also, weiß ich nicht. Muss nicht sein zu dem Zeitpunkt, aber gut. Aber geht noch, besser als Freiburg auf jeden Fall. Und ich glaube nicht, dass man da eine Chance hat. Aber wenn man die schlägt, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, wer uns aufhalten soll. Ne?
So also, nämlich. Habe ich auch gesagt, wenn wir die schlagen,
nur sind wir
Titelfavorit.
Ja, vor allem scheint dann wirklich die Doppelbelastung richtig reinzukicken. Ne? Also, aber gut, warten wir es mal ab. Wahrscheinlich gehen wir da komplett sang- und klanglos unter. Aber ich glaube,
Europapokal.
Es gibt nicht, also nach Freiburg kann jetzt erstmal was kommen. Also ich glaube, es gibt schlechtere Vorzeichen, wenn wir bis dahin noch gut performen.
Das, Andreas, hätte ich ja jetzt schon Lust. Also jetzt dann bin ich doch dafür, dass wir in Leverkusen jetzt dann.
Wir haben gewinnen. Nur drei Spiele vorher, ne? Nürnberg, Elversberg und Hannover. Das ist schon, das ist ja quasi, also ne, das ist echt nicht.
Ja, da können wir da ja alle schonen und dann machen wir.
Also zumindest gegen Hannover könntest du mal schonen, ja.
Weil die ja so schlecht sind, diese Saison. Möchte noch jemand was zum Pokal sagen? Nein, ich höre nichts, das heißt, es ist ein Nein. Das kenne ich auch aus anderen Meetings so. Wenn alle die Klappe halten, dann kommt der nächste Punkt auf der Agenda. Und das ist die U21, die ja gerade schon angesprochen wurde, denn da gab es eine tolle Padercast-Folge 200. Wir haben gegen Wiedenbrück gespielt, 2-2. Wir haben zweimal geführt. In der 88. Minute hat Ansa einen Elfmeter verwandelt und wir haben es tatsächlich leider hinbekommen, in der 90+4 einen Elfmeter für den Gegner noch heraufzubeschwören, den dieser zum 2-2 verwandelte.
Oh, bitter.
Ja. Das, was ich gesehen habe davon, hat Ansa jetzt nicht so das Topspiel da gemacht, aber gut, den Elfmeter hat er gut verwandelt. Ich glaube, ist trotzdem, also wenn du dir die Tabelle anguckst, ich weiß gar nicht, was, 11., 12., 10., 10. sogar oder so, ne? Irgendwo so um den Dreh.
Alles im Soll. Alles im Soll.
Ja, alles im
aber,
Soll. Man schwächelt so ein bisschen von den Ergebnissen her, oder?
Ja, läuft unter Lerneffekt gerade die Phase, ne? Also jetzt nimmt man schon, zahlt man schon so ein bisschen Lehrgeld, ne?
Ja.
Also in der 88. Elfmeter zu verwandeln und dann tatsächlich 6 Minuten später noch einen zu verursachen, ist schon. Aber sind alles junge Burschen, also alles gut.
Ansa hat seinen Marktwert übrigens, bringe ich das doch noch unter, seinen Marktwert verfünffacht. Der ist mittlerweile 500.000 Euro wert. Am Anfang der Saison war er 100.000 wert. Und
Basti, weißt du, wie viel Kurda jetzt wert ist?
Ja, der hat sich, glaube ich, verdoppelt von 2 auf 500.000.
Nee, 400.000. Von 2 auf 400.000, dann wärst du auch richtig mit deinem verdoppelt. Und wir haben noch einen Spieler, Basti kennt sich mal super aus. Das ist jetzt total spontan, dieses Thema gerade. Der ist jetzt 1 Million wert, glaube ich.
Ja, und der war vorher 100.000 wert. Das ist Mathis Hansen. Das ist schon krass. Also eine Verzehnfachung.
Danke, Schalke 04.
Der ist jetzt schon 1 Million laut Marktwert, Transfermarkt.
Der ist jetzt schon mehr wert fast als der Spieler, den sie im Sommer von uns bekommen. Der ist
genauso viel wert wie Conte, aber das liegt natürlich daran, weil er noch ein paar Jährchen jünger ist. Ja. Was ich übrigens interessant finde, ist, dass Philipp Bilbia 600.000 wert hat und Conte 1 Million, obwohl Conte deutlich älter ist. Also ich will mal sagen, der Transfermarkt hat dann noch ein bisschen Luft nach oben, weil ich finde Bilbia extrem stark. Und ja, was ich aber auch noch gesehen habe, dann habe ich den Blog abgeschlossen. Wir haben 2 Millionen Marktwert dazu gewonnen und das, obwohl Kruse 500.000 verloren hat und noch ein, zwei andere Spieler. Kinsombi hat auch ein bisschen was verloren, glaube ich. Aber alle Vereine, die vor uns stehen, mit Ausnahme von Hertha, die irgendwie 20 Mille verloren haben an Wert und Schalke, die auch kräftig verloren haben und Co., als mal was abzusehen war, alle anderen Vereine haben 3 oder 4 Millionen plus gemacht vor uns. Ne? Also die haben richtig, also das ist sehr, das siehst du, das ist sehr interessant in der zweiten Liga, wie du siehst, wie so ein Kader halt, also in der Masse über die Saison steigt. Elversberg 5 Millionen, das war auch nicht zu nicht verwunderlich. Ne?
Ja gut, also bei dem Tabellenstand als Aufsteiger ist klar.
Ja, von 10 auf 15 Millionen, das ist schon ordentlich. Ja. Also das ist so viel dazu. Ich melde mich nach der Winterpause wieder.
Genau, Muslia ist übrigens gerade 2 Millionen wert.
Mit Transfermarkt-Updates.
Sehr gut, sehr gut. Oder in der Weihnachts-Alkohol-Folge. Apropos.
Muslia 2 Millionen, ja, genau.
Ja. Siehst du, hast den Blog doch noch unterbekommen.
Ja.
Und der Reminder darf natürlich nicht untergehen. Am 18.11. geht es gegen Lippstadt. So, U21 gegen Lippstadt. Auf die Fresse, natürlich nur auf dem Platz und auch nur bildlich, also in echt würde das natürlich nie passieren. 19 Uhr und ja, da könnt ihr unseren SCP 2 supporten. Und das könnt ihr natürlich immer tun, aber da wäre es ganz besonders wichtig. Bitte?
Ist das denn Samstag?
Nein, es ist ein Montag.
Der 20. ne? 20.11. ne?
Ich lese das vor, was ihr seit Wochen in diesem Dokument stehen habt. Ich habe es nicht geändert. Hier steht 18.11.
Nee, das kann nicht sein. Ich glaube, da war es noch nicht terminiert seit Wochen.
Ja, genau. Das ist der Spieltag. Der 20. ist es.
Der 20.11. So, Andreas, schneiden. Nein, natürlich nicht. Also, 20.11. Entschuldigung. Das hätte ich natürlich auch besser vorbereiten können, nämlich auf meine Kappe.
Extrem beschissen, weil ich da nämlich arbeitstechnisch unterwegs bin. Das pisst mich richtig an, warum man so ein Spiel auf Montag legen muss.
Das ist jetzt sein Alibi, dass er nicht im Stadion ist, sondern auf irgendeiner grünen Wiese spazieren geht. Mit ein paar anderen Fans. So, kommen wir abschließend wirklich vor dem Gast zur letzten Rubrik. Es sei denn, ihr habt gleich noch was. Ex-Paderborner. Und da habe ich Felix Herzenbruch gesehen diese Woche bei Instagram, der Teil einer Ausstellung in der Zeche Zollvereines Mythos und Moderne. Das ist eine Ausstellung zum Fußball im Revier. Das hat er gepostet, sehr stolz. Da war er bei einem Benefitspiel gegen die Ukraine, ukrainische Nationalmannschaft, glaube ich, dabei. Und deswegen ist er auf einem Foto verewigt, was in dieser Ausstellung ausgestellt wird. Ja, da hat er sich sehr gefreut. Das freut uns auch. Irgendwie haben wir eine spezielle Verbindung zu Felix. Mhm. Genau. Hat sich weiterhin verankert im Pott. Und das soll es vor dem Gast, glaube ich, von uns gewesen sein. Es sei denn, ihr habt noch was. Ansonsten würden wir jetzt, würde ich jetzt das Zepter an Marco übergeben, der dann das Gespräch federführend führen wird mit unserem Gast Sebastian Großer von den Nürnberger Nachrichten.
Genau. Wir, Basti und ich, wir legen uns dann so lange ein bisschen aufs Ohr, bis wir dann tippen gehen. Zum Tippen noch einmal kurz Hallo sagen. Und tschüss.
Ja.
Ja, alles klar, dann bis gleich.
Bis gleich. Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil des Padercasts. Wie angekündigt, heute wieder mal mit Gast vorm Heimspiel und zusammen mit dem Kevin wollen wir ein bisschen was erfahren über den ersten FC aus Nürnberg. Sebastian, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung und dass ich als Experte angekündigt wurde.
Ja, ja, klar, klar. Bei uns sind immer nur Experten zu Gast. Also in der Tat.
Die dann halt meist den Verein oder den Beruf wechseln.
Ja, in der Tat gibt es so einen Fluch. Also wenn man beim Padercast zum Gast war, wechselt man meistens. Also musst du mal Markus Krösche, Steffen Baumgart, Ron Schallenberg fragen. Das ist ein kleiner Fug.
Ich bin gespannt, welche beruflichen Perspektiven sich da auftun demnächst.
Hey, ich hoffe für dich bessere als bei Ron Schallenberg. Also, aber gut, jetzt haben wir schon viel gesprochen. Sebastian, wolltest du dich einmal selber vorstellen und uns erklären, warum du prädestiniert dafür bist, der Experte zum ersten FC Nürnberg zu sein?
Ja, letzter Teil wird schwierig, aber ich fange mal so an. Sebastian Gloser, ich bin seit 11 Jahren in der Sportredaktion der Nürnberger Nachrichten und im Verlag Nürnberger Presse, da gehört auch die Nürnberger Zeitung dazu und nordbayern.de und nn.de. Und ja, ich bin beim 1. FC Nürnberg eigentlich nur die vierte Geige, sagt man das so? Falsche Redewendung, ne? Aber ich bin tatsächlich relativ selten im Stadion. Ich podcaste über den 1. FC Nürnberg. KADEP heißt unser Podcast. Und ja, da haben wir demnächst die 200. Folge. Ihr seid uns, glaube ich, ein bisschen voraus. Aber ja, das prädestiniert mich, über den 1. FC Nürnberg zu sprechen, hoffentlich. Und freue mich sehr, hier zu sein, denn ich habe meine ersten drei Lebensjahre in Paderborn verbracht. Also insofern.
Oh, verrückt, hier geboren.
Nee, tatsächlich in Nürnberg geboren und kurz nach der Geburt mal kurz für 3 Jahre verpflanzt nach Paderborn und dann wieder zurück nach Nürnberg. Also meine aktive Erinnerung an Paderborn ist jetzt überschaubar. Ich kann sie auf zwei Momente zusammenfassen und da bin ich mir auch nicht sicher, ob die eher aus Erzählungen stammen oder ob ich die wirklich abgespeichert habe.
Magst du denn diese Momente mit uns teilen?
Naja, wohin das jetzt führt, wir haben da gewohnt, da war dann relativ schnell irgendwie ein Bauernhof und Felder und so und da waren Schafe und ich weiß, dass mich ein Schaf sehr laut angeblökt hat und ich sehr geweint habe, okay. Vermutlich im Alter von 3 Jahren. Und das andere ist einfach, dass ich so einen Garten vor meinem inneren Auge habe, der so einen Steilhang hat. Ich habe heute nochmal versucht, bei meinen Eltern zu recherchieren, wo wir gewohnt haben. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch so richtig Paderborn ist, aber da könnt ihr mir weiterhelfen. Stadtteil Elsen, gibt es den?
Elsen, ja, na klar, das steht das Stadion. Also.
Na, dann ist ja umso besser. Also da habe ich 3 Jahre verbracht, aber wie gesagt, mehr Erinnerungen kann ich nicht bieten.
Okay, ja, ist da schon mal was. Und ich meine, der ein oder andere Gästefan hat auch schon mal Kühe, Schweine, Paderborn gesungen. Also
was?
Von daher, es wird dann auch mal gerne zurückgesungen von uns. Also genau, das passt schon ganz gut, wie du es charakterisiert hast. Nur ein Steilhang in Elsen wird schwer zu finden, würde ich jetzt sagen, ja, aber.
Als Dreijähriger ist wahrscheinlich alles steil.
Ja, genau.
10 Zentimeter bergab geht.
Was sagst du, Kevin?
Ich überlege gerade Elsen Bahnhof da hinten. So, Buddy, aber der Steilhang kann ja auch woanders gewesen sein. Muss ja nicht.
Genau.
Ja. Also Schafe gibt es ganz viele bei mir um die Ecke.
Was sagst du? Du kennst sogar die Straße.
Josefstraße wurde mir noch gesteckt.
Josefstraße in Elsen. Also witzigerweise wohnen in Elsen immer sehr viele Spieler und auch die Trainer wohnen gerne in Elsen. Lukas Kwasniok jetzt gerade nicht, aber von daher passt das schon ganz gut. Oder es gibt eine Brücke zum SC Paderborn. Lukas Kwasniok? Egal. In der Nähe von Eddie wohnt er. Okay, aber jetzt.
Alles lass klar, in der Nähe von Eddie, wir kennen.
Und Eddie geht am Monte immer joggen. Eddie ist der Taktik-Experte bei uns im Trainerteam.
Schöne Grüße, der hört auch immer zu.
Ja, genau. genau, aber jetzt wollen wir mal zum ersten FC Nürnberg, den FCN. Sagt man da nicht FCN zum, wie zum FCM, nur mit N dann FCN?
Das ist korrekt.
Ja. Ich, bevor wir in die jetzige Saison einsteigen, ich kann mich an 2 letzte Spieltage erinnern, als wir mal gegen Nürnberg gespielt haben. Bei einem ist schwarzer Rauch auf unserer Südkurve aufgegangen. Da sind wir abgestiegen in die Liga 3. Und das zweite Mal, dass wir am letzten Spieltag gegen euch gespielt haben, war in der letzten Saison. Da haben wir 1-0 verloren. Lukas Kwasniok war aus diversen Gründen nicht auf der Bank. Aber was mir da eigentlich im Kopf geblieben ist, war ein Plakat oder ein Banner, was gezeigt worden ist von der aktiven Fanszene. Und zwar stand da drauf, jetzt keinen falschen Stolz zeigen, Dieter, Rücktritt vor Entlassung zum Wohle des Vereins. Da saß Dieter Hettking in Personalunion als Sportdirektor und Trainer auf der Bank. Aber scheinbar gab es keinen Rücktritt und auch keine Entlassung, weil Dieter Hecking ist immer noch bei euch. Was ist da passiert und wieso ist er noch bei euch?
Ja, das ist eine gute Frage. Also erstens hat er es natürlich geschafft, an diesem letzten Spieltag den Verein in der Liga zu halten. Das war ja lange Zeit nicht klar, letzte Saison, wo die Reise noch hingeht. Insofern hat er seine Doppelrolle oder zumindest die Trainerfunktion dann einigermaßen gut bewältigt. Und es ist einfach so, dass er gerade bei den Ultras einfach sehr umstritten ist, nun schon seit einiger Zeit. Und man wirft ihm vor, dass er einfach nicht so nicht so zu dem Verein steht, dass er vielleicht einfach nur da jetzt noch seine Karriere vielleicht ausklingen lassen will, dass er sich irgendwie nicht so verbunden fühlt mit dem Verein, auch immer sehr kritisch ist, was das Umfeld angeht. Er hat das ja früher schon als Trainer erlebt in Nürnberg und dann eben in seiner zweiten Amtszeit jetzt als Sportvorstand und dann eben nochmal Aushilfstrainer. Man hätte gerne, glaube ich, jemanden, der mehr vielleicht aus dem Verein eigentlich selber kommt, der sich da vielleicht noch mehr identifiziert. Ob das immer zum Ziel führt, das müsste man jetzt empirisch mal nachrechnen, ob das überall so gut ging, wenn da immer ehemalige Spieler oder wie auch immer dann am Ruder sind. Aber ja, letztendlich hat man beim Verein entschieden im Sommer, dass man jetzt nicht da eine Veränderung vornimmt. Also das wäre auch zu einem sehr späten Zeitpunkt gekommen. Da war ja im Prinzip ein Großteil der Mannschaft auch zusammengestellt. Und dann hätte man wieder bei Null anfangen müssen, hätte wahrscheinlich einen anderen Trainer jetzt als Christian Fehl, der ja dann sozusagen damals schon als Co-Trainer mit dabei war in Paderborn und mit Hecking sozusagen diese letzte Saisonphase verwaltet hat und gestaltet hat. Also ja, diesen Umbruch, glaube ich, wollte man sich nicht antun beim Aufsichtsrat. Deswegen ist Dieter Hecking immer noch da als Sportvorstand und hat eben dann Christian Fehl sozusagen zum Cheftrainer gemacht. Und ja, jetzt läuft es ja nicht so völlig verkehrt. Und jetzt gibt es demnächst wieder Wahlen zum Aufsichtsrat und dann schauen wir mal, ob der neu besetzt wird und ob dann irgendwann vielleicht nochmal Bewegung in dieses Thema reinkommt. Aber vorerst ist Dieter Hecking der weiterhin starke Mann beim 1. FC Nürnberg.
Okay. Weißt du, dass Dieter Hecking auch eine Vergangenheit in Paderborn hat?
Ich habe eigentlich seinen Karriereweg ganz gut auf dem Schirm, aber die Station ist mir jetzt nicht größer in Erinnerung geblieben.
Also er war mal, ja, Kevin, willst du?
Wie eigentlich jeder namhafte und renommierte Cheftrainer der Bundesliga war auch er schon mal in Paderborn früher.
Allerdings eher als Spieler. Als Trainer war er nie hier, ne?
Das stimmt.
Der war im Vorgängerverein vom Paderborn, vom SC Paderborn 07 beim TuS Schloss Neuhaus mal Spieler. Also in seiner aktiven Zeit.
Gibt es sogar Menschen, die eine Autogrammkarte von ihm haben?
Ja, ja, in der Tat.
Ich gerade lese. Also,
ganz interessant. Also auch da wieder eine Parallele. Gut, also ich meine, ihr habt es dann letztes Jahr geschafft, Platz 14, wenn ich das richtig gesehen habe, 39 Punkte, 5 Punkte vor Bielefeld, die ja jetzt in der dritten Liga unterwegs sind. Also habt das geschafft, hast ja gerade auch schon gesagt. Okay, der Christian war schon Co-Trainer und ist dann sozusagen befördert worden und Dieter Hecking ist zurückgegangen. Das heißt, man hatte dann auch Zeit, zusammen eine Mannschaft sozusagen zusammenzustellen, richtig?
Ja, im Prinzip genau. Also es war dann, hat noch mal ein paar Tage gedauert bis nach Saisonende, bis dann Christian Fehl auch wirklich vorgestellt wurde. Also da ging natürlich auch noch mal die Spekulation los, ob dann doch vielleicht noch mal ein kompletter Neustart passiert auf der Trainerposition. Aber eigentlich war klar, Christian Fehl war vorher Trainer der zweiten Mannschaft, war ja vorher auch schon mal Cheftrainer in Dresden. Und ja, man hat schon länger so gesagt, dem würde es schon mal man auch mal zutrauen. Dann hatten wir ja noch Markus Weinziel, Grüße wie immer an dieser Stelle in der vergangenen Saison. Das hat dann überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Und dann hat man gesagt, glaube ich, okay, man will jetzt nicht mehr wieder sozusagen bei Null anfangen da im Sommer, sondern jetzt jemanden, der jetzt dann auch schon die Mannschaft ja ein bisschen kennt, der, das ist auch das erklärte Ziel jetzt seit einiger Zeit, der einfach ein bisschen auch die jüngeren Spieler fördert, was er jetzt in der Saison auch sehr tut. Also hat dann schon im Laufe der vergangenen Saison kamen dann schon Spieler hoch sozusagen aus der U23 und haben dann oft nur sporadisch gespielt. Jetzt sind zumindest ein paar von ihnen eigentlich fester Bestandteil dieser Mannschaft, eigentlich auch der Startformation. Und danach kommen eigentlich auch schon die nächsten ein, zwei, die sich da ja immer mehr in den Mittelpunkt spielen oder aufdrängen, wo es vielleicht auch nur eine Frage Zeit ist, bis die dann reinrücken in die Startformation.
Also definiert sich Nürnberg, ich meine, Nürnberg ist ja schon ein Traditionsverein, ich meine, gibt es ewig, den kenne ich, seit ich Fußball irgendwie gucke, sagt mir der Name was. Ich meine, ist jetzt aber ja auch schon längere Zeit in der zweiten Liga, sitzt man schon fest, also wandelt man sich gerade ein wenig zum Ausbildungsverein eher, oder?
Ja, also es ist natürlich jetzt hier direkt vor der Haustür fast sozusagen mit Fürth ein Verein, der so ja wahrscheinlich klassisch unter diesem Begriff Ausbildungsverein fällt. Also Spieler jung holen und dann vielleicht im besten Fall irgendwann teuer weiterverkaufen oder Spieler holen, die ein bisschen den Knick in ihrem Karriereweg haben. Das wird in der Form wahrscheinlich Nürnberg nie sein können. Dafür ist dann der Verein, das Umfeld dann doch noch ein bisschen größer und die Ansprüche nochmal andere. Aber natürlich ist es so, dass einfach, ja, das Finanzielle in den letzten Jahren ist der Verein schon auch angeschlagen und muss da sehr kämpfen. Deswegen muss ein Teil zumindest der Strategie auf jeden Fall der sein, junge Spieler zu integrieren und die vielleicht dann auch im besten Fall mal teuer weiter zu verkaufen. Und gleichzeitig schafft es natürlich auch Identifikation, die ja auch immer mehr gefordert wird. Ich weiß nicht, ob das so ein genereller Trend ist, ob das so bei allen Standorten ist, aber zumindest in Nürnberg lässt sich das schon feststellen in den letzten Jahren, wo man halt eben gemerkt hat, okay, man hatte dann oft Spieler da. Ja, Söldner finde ich immer ein bisschen schwierigen Begriff, aber die eben von woanders her kamen, wo man das Gefühl hatte, okay, die haben vielleicht ihre besten Jahre auch schon hinter sich und wollen jetzt dann nochmal das nicht ganz so schlechte Gehalt mitnehmen in Nürnberg, aber hauen sich da jetzt vielleicht auch nicht richtig rein für den Verein. Mhm. Und das ist natürlich vielleicht anders bei Spielern, die aus dem eigenen Nachwuchs kommen, die eben noch diesen berühmten nächsten Schritt gehen wollen, die da vielleicht nochmal dann ja andere Ambitionen haben und eben sich mehr reinhauen.
Ja, klar. Genau, kann ich mir auch schon sehr gut vorstellen, dass das schwierig ist in dem Umfeld von Nürnberg, also sich da als Ausbildungsverein zu positionieren. Ich habe mir mal den Kader angeguckt und habe mir erstmal, also ich gucke immer bei Transfermarkt, ist mal ganz gut, hat man eine relativ homogene Sicht auf die Vereine. Da ist mir aufgefallen, dass Nürnberg einen Kaderwert von 26 Millionen, circa 8 Millionen mehr als Paderborn, also Transfermarkt, Aussage wäre 18 Millionen Kaderwert in Paderborn. Dann habe ich da mal reingeguckt und dann ist mir sofort einer ins Auge gesprungen, weil ihr habt einen Spieler, der ist 17 und der wird mit 5 Millionen taxiert, den Chan Usum, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist ja krass. Wer ist das? Also.
Ja, also 5 Millionen ist auf jeden Fall noch zu gering. Also kommt jetzt drauf an. Also es geht eigentlich nur noch darum, wann wird er verkauft. Im Winter jetzt wohl doch eher nicht mehr. Das war schon auch mal eine Diskussion. Läuft jetzt im Moment eher dann auf kommenden Sommer raus. Hat, glaube ich, Vertrag bis 26, wenn ich da jetzt richtig liege. War schon im letzten Sommer im Gespräch. Also der FC Bayern wollte ihn auch holen. Mhm. Wahrscheinlich dann erstmal vielleicht auch nochmal für die zweite Mannschaft, aber natürlich auch perspektivisch mit anderen Zielen. Da ist es dann aber gelungen, sozusagen ihn weiter zu halten und vielleicht ihm aufzuzeigen, dass sein Weg hier schneller in den Profibereich geht und dass er hier eine bessere Rolle spielen kann erstmal. Und dass, wenn er sich so weiterentwickelt wie bisher, dass er dann schon seinen Weg auch gehen wird. Und das tut er jetzt auch. Also er gilt wahrscheinlich oder ist wahrscheinlich eines der größten Talente jetzt aus seinem Jahrgang in Deutschland, würde ich behaupten. Ist auch schon, die Kämpfe sind schon losgegangen, für welche Nationalmannschaft er spielen wird. Also bislang hat er sich sozusagen für das Land seiner Eltern entschieden, für die Türkei, aber man buhlt schon auch immer noch weiter darum, ihn vielleicht auch für die deutsche Nationalmannschaft zu gewinnen. Ist natürlich immer beim 17-Jährigen immer schwer zu prognostizieren. Allein das Thema, wie geht's mit seiner Gesundheit, seinem Körper weiter irgendwann vielleicht. Aber alle rechnen eigentlich fest damit, dass er nochmal nicht nur höherklassig spielen wird, sondern richtig hochklassig. Also er hat wahnsinnige Anlagen, war im Nachwuchsbereich das, was er jetzt zuletzt auch wieder gespielt hat, eigentlich wirklich vorne im Sturm drin. Ich persönlich sage aber, dass er eigentlich eine Reihe weiter hinten noch besser aufgehoben ist, weil er einfach eine wahnsinnig gute Spielübersicht hat, fast immer den richtigen Pass spielt, technisch, Ballannahme, auf absolut hohem Niveau und auch das entsprechende Selbstbewusstsein. Also die ersten Elfmeter in der Saison, die hat er sich gleich mal geschnappt. Die letzten zwei hat er jetzt verschossen tatsächlich, aber davor immer auch sehr selbstbewusst auch diese Aufgabe übernommen. Und also der Hype ist real, wie wir Hip-Hop-Kids sagen.
Okay.
Gut, so viel Hip-Hop höre ich leider nicht. Aber, ja.
Mit 17 Jahren ist das aber auch ganz schön viel Verantwortung, ne? Also wenn man dann in der ersten Mannschaft, Stammspieler, schätze ich, wird er ja wohl sein, da mitspielt und dann direkt Leistungsträger, das mit 17 zu schultern, ist natürlich auch ein ganz schönes Päckchen, was man zu tragen hat, oder?
Ja, absolut. Also es wird immer wieder betont, dass er einer ist, der klar im Kopf ist, heißt es ja dann immer so schön in der Fußballersprache oder in der Sportlersprache. Kann ich nicht verifizieren, aber da sagt immer, dass da auch seine Eltern gut darauf achten, dass er da irgendwie möglichst am Boden bleibt. Aber wie das immer gelingen soll bei all den, selbst wenn man dann vielleicht irgendwie keine klassischen Medien liest, ich meine, er bewegt sich auch bei Instagram, der junge Mann, also so ganz ausklammern kann man das wahrscheinlich nie, wenn dann da um einen herum dieser Hype abgeht. Aber bislang, ja, schafft das. Gab auch mal Spiele, wo ihn dann Christian Fehl mal erstmal auf der Bank gelassen hat oder ein bisschen dosiert eingesetzt hat. Und jetzt auch am vergangenen Wochenende musste dann auch mal nach der ersten Halbzeit schon runter. Ja. Da waren es dann auch tatsächlich drei Spiele in der Woche. Das war dann sicherlich auch ein ein körperlicher Grund sozusagen. Aber ist es jetzt nicht so, dass er jedes Spiel da den seinen Gegenspieler oder den Gegner in Grund und Boden dominiert? Aber ist es tatsächlich, wenn er am Ball ist, dann geht auch in fremden Stadien oft so ein Raunen oftmal durchs Publikum. Also das ist schon jemand, dem man wirklich gern beim Fußballspielen zuschaut. Und das ist ja schon viel, kann ich sagen, nach den letzten Jahren, die man so als Berichterstatter erlebt hat zum Teil.
Also so ein bisschen wie unser Florian Muslia, nur halt in jung.
Ja, er wird wenige Tage nach dem, jetzt muss ich kurz rechnen, nee, Quatsch, er wird Samstag, welches Datum haben wir da?
Ja, 13. kann das sein?
Am Samstag haben wir den 11.
Den 11.
Dann, dann hat er Geburtstag. Dann hat er am Spieltag Geburtstag. Und vor allem am 18.
Gibt aber keine Geschenke.
Da wird er schlimme Geschenke, schlimme Erinnerungen haben.
Ja. Okay, aber ich meine, der ist wirklich herausgestochen. Ne? Also wenn man sich mal die Werte so anguckt, dann sprang er sofort ins Auge. Wie siehst du sonst die Veränderungen im Kader so? Also wirst du gefühlt sagen, dass ihr einen stärkeren Kader habt als letztes Jahr? Ich meine, letztes Jahr war es ja relativ knapp an Abstieg vorbei.
Ja, also es ist natürlich, also so eine Saison wie die letzte, die hat natürlich eine gewisse Eigendynamik auch dann irgendwann gehabt. Also wenn man dann den ersten Trainer wechselt, mit dem man eigentlich kurz vorher noch auch verlängert hat und eigentlich schon perspektivisch geplant hat und dann funktioniert das plötzlich doch nicht mehr alles so, dann holt man Markus Weinzierl, einen erfahrenen Coach, wo dann irgendwie gar nicht mehr Fußball gespielt wurde und es gleichzeitig nicht wirklich funktioniert hat mit den Punkten. Da war natürlich hinten raus dann auch nicht mehr so viel zu retten. Ich würde sagen, dass das Aufgebot auf jeden Fall stärker ist in der Saison und vor allem ist die Stimmung einfach eine ganz andere. Also Christian Fehl lässt einfach wieder Fußball spielen. Das war jetzt unter seinen Vorgängern jetzt nicht immer so der Fall. Also deutlich offensiver orientiert, deutlich mehr darauf aus, wirklich Chancen zu erarbeiten, auch wenn das dann vielleicht mit dem Abschluss immer noch mal ein anderes Thema ist. Aber man hat gemerkt relativ schnell, wie dankbar das Publikum dann auch war, dass einfach mal wieder wirklich Fußball gespielt wird, dass man versucht hat, eben Chancen zu kreieren, offensiver zu spielen, aggressiver, nicht immer den Ball nach hinten, sondern dann doch mal nach vorne. Das Aufbauspiel von hinten raus ist zumindest so angedacht, dass möglichst selten der Ball nach vorne gedroschen wird, sondern dass wirklich auch Torhüter und Innenverteidiger gucken sollen, dass sie da einen ordentlichen Ball rausspielen. Und das gelingt bislang nicht immer, was glaube ich auch normal ist. Jetzt war dann doch mal nochmal ein relativ neuer Trainer, auch wenn er nicht komplett neu im Verein war. Und vielen neuen Spielern, einigen jungen Spielern, die, das wurde auch immer wieder betont, die am Anfang der Saison sicherlich auch noch ein bisschen nervös manchmal waren. Also mit Can Usun, klar, das ist der 17-Jährige, aber es gibt da mit Nathaniel Brown, Linksverteidiger, teilweise mit Ali Loon, der jetzt zuletzt nicht mehr gespielt hat als defensiver Mittelfeldspieler. Auch Jens Castrop ist jetzt noch nicht wirklich alt. Also gibt da einige Spieler, die relativ jung sind oder sehr jung sogar. Und insofern ist es wahrscheinlich klar, dass es noch nicht jetzt in jedem Spiel so funktioniert wie gedacht. Aber ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein stärkeres Aufgebot. Man hat sich relativ klug verstärkt, auch wenn da jetzt einige ein bisschen Verletzungsprobleme hatten und jetzt noch nicht so zum Zuge kamen. Aber ja, es sieht besser aus bislang als letzte Saison.
Was ich überhaupt nicht verstehen konnte bei dem Kader ist, wie kann man jemanden wie Fabian Nürnberger gehen lassen?
Ja, das war natürlich ein echter Glücksgriff, was den Namen anging und phasenweise auch sportlich. Aber der hatte schon immer wieder so einen Punkt, wo es darum ging, ob er nicht woanders hin. Also man hat gemerkt, er möchte, glaube ich, sich dann schon nochmal verändern und zieht sich auch zu höheren Berufen. Jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Aber ja, es ist auch einer, der jetzt auch die ganzen Aufs und Ups der letzten Jahre miterlebt hat. Und gerade nach der letzten Saison war es, glaube ich, kein Fehler, dann mal ein paar Spieler, egal ob das jetzt sportlich gerechtfertigt war oder so, möchte jetzt gar nicht ins Detail bei jedem gehen, aber war es definitiv gut, vielleicht mal einen kleinen Cut zu machen.
Also ist ja auch dieser Elfter und Fabian Nürnberger, das Karnevalsbeginn, also irgendwie. Das sind hier schon sehr. Feiert ihr Nürnberg? Habt ihr Fasernacht? Nee, was ist denn Nürnberg? Gibt es das da überhaupt?
Ja, es gibt es schon auch, aber es ist eigentlich dann nur klassisch der Fasching. Dann im
Fasching, genau.
Also im Februar, März. Also das alles, was im November passiert, da da pflegen wir einfach nur die schöne Herbstdepression.
Ja, hier fliegen dann die Dächer von den Häusern und so. Hier ist dann richtig was los.
Tornado Alley Paderborn. Ich habe mal gerade nachgeschaut. Nürnberg, Durchschnittsalter 25,2 Jahre, Paderborn 24,8, nah dabei. Also, wobei man sagen muss, dass die zweite Liga, finde ich, im Durchschnitt eh sehr, sehr jung ist. Also dass wir am Mann durchweg auf alte, erfahrene Spieler setzt, ist eh in keinem Verein mehr so. Nur in Karlsruhe hat man das noch nicht so ganz verstanden. Aber das haben wir ja gesehen, was da passiert. Genau. Habt ihr ein Saisonziel ausgegeben am Anfang? Also gab es irgendwas?
Nee, nachdem letzte Saison Dieter Hecking gesagt hat, einen Platz im oberen Drittel, wurde vor dieser Saison darauf verzichtet, ein Saisonziel auszugeben. Es gab jetzt mal noch vor kurzem den schönen Gag, dass der Hauptsponsor der Nürnberger Versicherung angeblich eine Klausel im Vertrag hat, die besagte, wenn der 1. FC Nürnberg nicht jetzt bis zur Winterpause einen bestimmten Platz einnimmt in dieser Liga, und da gehe ich mal davon aus, mindestens in der oberen Hälfte, vielleicht sogar mehr, dass sich dann der Hauptsponsor vorzeitig zurückziehen kann. Das ist inzwischen anscheinend vom Tisch. Und ob es in die Praxis umgesetzt würde, ist auch nochmal eine ganz andere Frage. Aber wir haben dann schon den Witz gemacht, dass vielleicht der Hauptsponsor dann sozusagen indirekt dann doch ein Saisonziel ausgegeben hat. Aber also ich glaube, nach der letzten Saison sind alle erstmal froh, wenn man eine halbwegs ruhige Saison spielt, nichts möglichst früh nichts mit dem Abstieg zu tun hat, was schwer genug ist, wie man wieder mal sieht in dieser so ausgeglichenen Liga. Da geht es auch jetzt ja wieder noch ganz schnell, wo gerade noch Euphorie war, ist 2 Wochen später Abstiegskampf und umgekehrt. Also insofern mal abwarten, was das wird. Aber ich traue der Mannschaft auf jeden Fall zu, dass sie zumindest knapp in die obere Hälfte es schaffen wird.
Okay. Wie ist das deiner Meinung nach bis jetzt so gelungen? Also wie seid ihr in die Saison gestartet? Ich meine, jetzt sind wir natürlich schon ziemlich weit in der Saison. Wie siehst du so die Entwicklung? Ist das so zufriedenstellend oder?
Ja, also wie gesagt, ich glaube, der erste Punkt ist einfach schon mal der, dass es einfach mehr nach Fußball aussieht. Da sind dann auch alle ein bisschen mehr, wie soll man sagen, haben mehr Toleranz, was die Ergebnisse angeht, als wenn es irgendwie nicht so schön aussieht und dann auch noch nicht läuft. Gab natürlich jetzt den einen oder anderen Rückschlag. Klar, jetzt auch wieder die Niederlage gegen Schalke jetzt am vergangenen Wochenende. Das 1-2, wo man aber wirklich gemerkt hat, dass diese Mannschaft halt einfach es nicht gewohnt ist, auch 3 Spiele da sozusagen so abzureisen mit dem offensiven Stil, wie ich ihn auch schon beschrieben habe. Und dann hat Schalke auch tatsächlich gut gemacht. Also ich würde mal sagen, die sind jetzt vielleicht auch langsam etwas im Kommen und spielen vielleicht so, was es eigentlich das Aufgebot hergeben müsste. Mal abwarten, wo das so hinführt. Gelungen. Also, wie gesagt, klar, es gab den einen oder anderen Rückschlag. Aber man ist jetzt genau wie Paderborn in der nächsten Pokalrunde. Man hat sich da keine Blamage bisher erlaubt.
Das Spiel gedreht gegen Rostock, ne?
Also das Spiel gedreht und generell ein Merkmal in der Saison. Also ich glaube, hab's jetzt leider nicht mehr nachgeschaut, aber ich glaube, bis auf 3 Spiele ist Nürnberg jedes Mal in Rückstand geraten in der Saison und hat dann sehr oft das Spiel immer noch gedreht oder zumindest einen Punkt geholt. Also das war auch in der vergangenen Saison, da war eigentlich klar, wenn der Gegner das 1-0 erzielt, dann ist es eigentlich durch. Also Comeback-Qualitäten waren da bei -3. Und jetzt in der Saison hat man sich da ganz oft wieder rausgezogen. Es ist natürlich ein bisschen schwer erklärbar, warum die erste Halbzeit oft so schlecht läuft, aber die zweite ist dafür oft umso besser. Also im Pokal gedreht. Und ja, jetzt vorletztes Spiel in Kiel, das zweite Mal 0 gespielt, das erste Mal auswärts. Also man sieht da schon auf jeden Fall eine Entwicklung, würde ich sagen.
Ich habe einen Teil vom Spiel gegen Schalke gesehen, also wirklich nur einen Teil. Also, aber bei dem Teil, den ich gesehen habe, würde ich sagen, ihr habt es einfach verpasst, das Ding festzumachen, weil ihr ja schon 1-2 sehr gute Chancen hattet, auch in Führung zu gehen und dann nachher dumm verloren. Kurz vor Schluss da die Kirsche noch zu kassieren. Also fand ich schon ganz interessant und ich habe auch das Spiel gegen Hertha ein Stück gesehen. Das fand ich auch sehr, sehr gut. Also das hatte ich mir so in Vorbereitung zu unserem Spiel, was die Woche danach war, glaube ich, oder 2 Wochen, keine Ahnung, mal angeguckt. Da hatte ich auch das Gefühl, dass ihr die schon ganz gut im Griff habt. Ne? Also ich glaube, dass man Nürnberg nicht auf die leichte Schulter nehmen darf. Also ich glaube, das durfte man letzte Saison auch nicht, aber ich glaube, jetzt muss man noch mehr mit euch rechnen als davor.
Ja, würde ich so unterstreichen. Also ich hoffe mal, dass es dann auch die Mannschaft das umsetzen kann. Ich meine, als Sportredakteur bin ich natürlich vollkommen neutral, aber natürlich berichten wir dann doch lieber über einen erfolgreichen 1. FC Nürnberg als über einen, der jedes Jahr aufs Neue gegen den Abstieg spielt. Nee, also ja, auch da wieder Hertha, schwierige, komplizierte erste Halbzeit und dann eine sehr dominante zweite. Mhm. Solche dominanten Phasen wie gegen die Hertha oder auch dann eben phasenweise in der zweiten Halbzeit gegen Schalke, das gab es halt letzte Saison eigentlich quasi nie. Und das ist dann schon anzuschauen, wenn dann so ein richtiger Flow dann da ist, wenn sie schön kombinieren, wenn natürlich dann das Stadion auch noch mitgeht und so. Also das ist schon besser anzusehen. Ja, mal gucken, wie es dann auswärts läuft in Paderborn.
Ja, ja, Kevin?
Gegen Schalke vielleicht dann Jermaine nie Schalke einwechseln spielen lassen. Der Hinweis auch im Chat, ich habe das vorhin auch gesehen, ich habe meinen Augen nicht getraut. Ich wollte es eigentlich gerade schon sagen, als Marco den Kollegen Nürnberger angesprochen hatte, dass ihr tatsächlich auch noch einen Spieler habt, der Jermaine nie Schalke heißt. Und das bei einer Fanfreundschaft zu Schalke 04.
Ja, also, ja, allerdings haben wir
den nicht mehr. Scoutet ihr nach kuriosen Namen? Oder?
Naja, das könnte man meinen. Tatsächlich ist er aber nicht mehr beim 1. FC Nürnberg. Der ist
jetzt in Dortmund,
passenderweise, ne? Nach Dortmund aus.
Ja.
Wo, glaube ich, das Trikot noch einen ähnlichen
das Absatz hat halt noch wie besser. Das
von Marco Reus oder so.
Das macht es halt noch besser mit dem Namen. Also er ist beim Verein, der die Fanfreundschaft mit Schalke 04 hat. Er heißt nie Schalke und wechselt zum BVB. Finde ich großartig. Also das ist...
Ja, das ist krass.
Ich glaube, damit ist er jetzt aber auch tatsächlich irgendwie verbrannt für, für bestimmte Wechsel. Er ist nur
ausgeliehen, oder?
Er ist nur ausgeliehen, ja. Also mal gucken, was da noch passiert.
Vielleicht wird er dann bald bei uns spielen. Mal gucken.
Ja, verrückt, verrückt. Aber der spielt dann in der zweiten Mannschaft vom BVB?
Ja, ja.
Ah, okay.
Ja. Na, gut. Trotzdem, also das ist schon
ein sympathischer Geschichte. Name auf alle Fälle. Also gut, auch wenn ihr in Nürnberg da eher eine andere Sicht drauf habt.
Im Chat wird sogar geschrieben, dass es direkt Sprechchöre gab bei seiner ersten Einwechslung beim BVB.
Ja, man muss die Karriereplanung muss man.
Man stelle sich vor, dieser Spieler schafft den Sprung in die erste Mannschaft des BVB und trifft beim Derby. Es wäre unfassbar. Ja, so, zurück zum Club.
Genau. Bevor wir auf das Spiel gegen uns kommen, ich hatte ich vorhin schon mal gesagt, ich habe euren Podcast heute gehört und ich fand es ganz. Bitte?
Mein Beileid.
Na, also, weiß gar nicht. Ich fand es sehr unterhaltsam. Ähnlicher Sarkasmus wie bei uns. Also kann man gerne mal reinhören. Ich fand es ein bisschen schade, dass ich keine Vorschau auf das Spiel gemacht habe. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Ich habe nur so eine Retro-Perspektive gehabt. Aber einen Aspekt wollte ich nochmal rausgreifen. Und zwar ging es da um eine Ruhmflagge, die wohl bei euch in der Kurve zu sehen war. Kurz zumindest. Und dann wohl von Fans wieder abgenommen worden ist. Ist das, weil ich meine, euer Stadion ist ja auch, hat ja auch in so einem historischen, geografischen Bereich sein Zuhause, was vielleicht den einen oder anderen ein bisschen in eine komische Richtung denken lässt. Habt ihr durch diese Lage da hin und wieder ein Problem mit? Also, dass das auch so ein bisschen Pilgerstätte ist? Bitte?
Das hast du aber nett umschrieben, Marco.
Ja, was soll ich? Wolltest du es präzisieren, Kevin?
Nö, nee, alles gut.
Ja, ja, das Stadion ist quasi integriert ins Reichsparteitagsgelände und war ja früher auch das deutsche Stadion, bis es dann das Frankenstadion wurde und dann vor einigen Jahren das Max-Morlock-Stadion. Ja, also ich würde mal sagen, so alt bin ich noch nicht, aber wenn man jetzt so an die 80er und vielleicht auch noch 90er Jahre denkt, dann war es da deutlich problematischer, das Thema. Mit Menschen mit rechter Gesinnung, die da im Stadion waren. Das hat sich zum Glück deutlich gewandelt und deutlich verändert. Und was jetzt konkret diese Flagge an oder dieses Banner anging, das hing beim Pokalspiel gegen Rostock, hing da anscheinend auch immer wieder mal. Das ist einfach wenn ich es jetzt richtig mitbekommen habe, der Kollege hat es recherchiert, kleiner Fanclub. Ja, das ist, man muss da auch mal reingehen. Also nicht jede alte Schriftzeichen ist dann automatisch ja den Nazis zuzuschreiben und so weiter. Und natürlich ist die schwarz-weiß-rote Flagge auch eine, die in vielen Jahrzehnten in der deutschen Geschichte in irgendeiner Form vorkam. Aber ich sage da immer, die kam in keinem guten Jahrzehnt in der deutschen Geschichte vor. Insofern hat die, wenn es nach mir geht, nichts zu suchen im Stadion. Und ja, die hing dann wohl in der Nordkurve beim Pokalspiel kurz im Oberrang. Und anscheinend haben dann einige engagierte Fans dann dafür gesorgt, dass die dann auch relativ schnell abgenommen wurde und mit der freundlichen Empfehlung, dass sie bitte nicht mehr hängt in Zukunft. Aber ja, wie gesagt, ganz auszuschließen, wie gesagt, das war jetzt keine Blockfahne, sondern eher eine kleinere, aber ja, aber hat man gesehen, Selbstreinigung funktioniert da aktuell ganz gut. Also insofern.
Ist doch schön. Ja, ist doch sehr positiv, wenn das von den Fans dann untereinander geklärt werden wird, als dass man da irgendwelche Ordner hochschicken muss und dann gibt es dann noch irgendwie einen Disput. Ist mir nur aufgefallen und wegen dem Gelände dachte ich, frage ich mal nach.
Ja, es ist auch so, dass also der Verein ist da schon auch hinterher und ist und weiß von dem Thema oder von diesem Banner auch konkret. Und wir haben auch mal in der Saison bei unserem Podcast eine Sonderfolge gemacht. Es gibt jetzt, ich glaube, seit vergangener Saison schon, aber spätestens seit dieser Saison, so eine Stadionnummer, die auch immer wieder eingeblendet wird, die man aktuell anrufen kann, wenn man sozusagen im Blog irgendwas erlebt, sei es rassistische Äußerungen, sexistische Äußerungen, was auch immer einen in irgendeiner Form betrifft oder stört. Und gibt ja viele Menschen, die wollen dann sozusagen nicht persönlich die Konfrontation suchen oder fühlen sich da auch körperlich nicht gewachsen oder wie auch immer. Und dann kann man diese Nummer anrufen, das melden und dann können im Zweifelsfall die Ordner gucken, ob sie das lösen können oder ob man im Nachhinein vielleicht durch personalisierte Karten, wie auch immer, das rauskriegen kann. Aber ja, genau, ist auf jeden Fall ein Fortschritt, wenn ich so an meine ersten Stadionbesuche noch zurückdenke, wo das völlig noch normal war, dass da Menschen mit sehr klarer Gesinnung noch neben einem im Block standen und man manchmal sehr allein war, wenn man da vielleicht Widerspruch auch gegeben hat.
Ja, das ist eine gute Einrichtung. Das gibt es in Paderborn so nicht. Finde ich sehr, sehr positiv. Man kann dann zwar nicht anrufen, weil man kein Handyempfang hat in Paderborn, wenn es voll ist, aber prinzipiell könnte man sich bewegen. Zumindest ich habe nie Handyempfang in der Kurve, aber gut, vielleicht hat der eine oder andere ein Netz. Aber ich finde es prinzipiell eine super Idee vom Verein, sowas einzurichten. Vielleicht kann man das ja auch mal beim SCP aufnehmen. Damit sind wir wieder beim SCP. Wie ist denn die Sicht in Nürnberg auf den Sportclub aus Paderborn? Gibt es da eine Sicht? Hat man da eine Erwartungshaltung? Womit verbindet man Paderborn fußballerisch? Oder ist euch das alles scheißegal, was hier passiert?
Jetzt würde ich sagen, ja, schon nah dran. Nee,
beim Kicker ist es ja so.
Also ich sage mal so, nach dem letzten Spiel in der letzten Saison ist es natürlich schon so, dass man einfach darauf hofft, dass euer Trainer wieder noch das Wochenende vorher mal wieder noch einen kurzen Abstecher nach Malle macht.
Ich hab drauf gewartet.
ansonsten, ja, spielt Paderborn, glaube ich, auch so eine typische Saison da in der zweiten Liga. Also man schaut immer so hin und denkt sich, ah, ja, jetzt irgendwie und aha, der Sieg und da jetzt geht's nach oben und dann kommt wieder irgendwie so ein anderes Spiel. Also wo man auch nicht so richtig einschätzen kann, ist das jetzt schon, also an einem Tag quasi Aufstiegskandidat und im nächsten geht der Blick wieder nach unten und zwischen erster und dritter Liga alles drin so ungefähr. Also ist schwer einzuschätzen. Also das ich wurde da auch noch nicht so richtig schlüssig draus aus den von den Auftritten, die ich dann zumindest in Ausschnitten gesehen habe.
Okay. Hast du noch Erinnerungen an die Duelle, die wir schon mal hatten? Also die letzten beiden oder?
Ja, also tatsächlich dieses letzte Spiel in der vergangenen Saison, da war ich dann gerade im Urlaub und habe einfach nur gehofft, dass es jetzt gut ausgeht für Nürnberg, weil da waren einige im Urlaub und wäre dann noch die Relegation gekommen oder irgendwas, dann hätten wir echt ein Problem gehabt. Da war ich also, habe ich jetzt nicht so detailliert hingeschaut, da ging es mehr so drum, irgendwie das Spiel zu überstehen. Und tatsächlich in den Jahren davor, ja, es wäre jetzt wenig hängen geblieben, muss ich gestehen. Also kann jetzt nicht sagen, dass ich da so richtige Ausreißer in die eine oder andere Richtung noch im Hinterkopf habe.
Ja, hin und wieder waren wir ja auch mal weg, sowohl nach oben wie nach unten. Also, ja. Genau.
Das kommt auch dazu.
Wir sind ja sehr flexibel in Sachen Liga-Zugehörigkeit mittlerweile. Aber was würdest du erwarten am Samstag? Also was erwartest du für ein Spiel, wenn du jetzt auch Nürnberg siehst aus den letzten Spielen? Ich meine, wir haben gegen Freiburg gewonnen, Karlsruhe, würde ich auch sagen, war eine ziemlich klare Nummer im Endeffekt. Erwartest du so ein Offensivduell oder?
Ja, also hab's schon gesagt, also Nürnberg ist da schon bemüht, wirklich so offensiv aufzutreten. Ich finde auch, dass Christian Fehl jetzt relativ wenig, sagen wir mal, die Ausstellung jetzt irgendwie an den Gegner anpasst. Also natürlich werden da Spieler einzelne Rollen haben, die dann angepasst sind, aber so die Grundformation bleibt eigentlich gleich.
Mhm.
Viererkette, einen ja, klassischen Sechser davor und dann so zwei Achter, die da irgendwie rumbuseln und alles Mögliche machen und dann ja zwei auf den Außen und dann eben noch zuletzt jetzt eben Can Usun als Mittelstürmer, der jetzt nicht so der klassische Mittelstürmer eben ist, also nicht einer, den man jetzt da dauernd hoch anspielt und der dann den Ball da prallen lässt, sondern eben ein mitspielender Mittelstürmer. Wobei das auch eigentlich Hayashi ist, also der dann sozusagen vor Usun, vor seiner Verletzung den Mittelstürmer gegeben hat, auch eher ein kleinerer Spieler, eher ein mobilerer Spieler, der dann sozusagen flach angespielt werden soll und dann die Bälle wieder verteilt. Also ich glaube, da wird Nürnberg nicht wirklich davon abrücken. Gegen Schalke gab es wohl teilweise mal den Versuch, dann doch mit zwei defensiven Mittelfeldspielern zu agieren. Hat aber jetzt eben auch nicht so richtig funktioniert und deswegen, glaube ich, wird man da schon so auf die Grundformation auch in Paderborn wieder setzen. Dann kommt jetzt eben noch ein bisschen drauf an, nach dieser kräftezehrenden Woche, ob da nochmal jemand eine Pause braucht oder ob dann eben sich alle wieder gut erholt haben, ob nochmal ein paar Wechsel kommen. Also ja, wurde zuletzt jetzt nicht wahnsinnig viel rotiert in der Mannschaft, weil auch vielleicht nicht so die vielen Alternativen da sind. Insofern kann man sich die Startaufstellung von, ja, vielleicht vom Pokalspiel von Rostock anschauen, dann ist man relativ nahe an dem, was wahrscheinlich auch in Paderborn passieren wird. Und dann gucken wir mal.
Da bin ich gespannt, weil wir spielen ja meistens sehr variabel. Also wir passen uns, zumindest in dieser Saison habe ich so das Gefühl, sehr extrem an den Gegner an oder versuchen da die Formation so zu variieren, dass man auch die Schwächen des Gegners optimal ausnutzen kann. Da bin ich mal gespannt, wie das dann gegen Nürnberg ist, weil ich glaube, vorhersehbar zu spielen ist immer schwierig gegen Paderborn. Das wird bei uns, glaube ich, immer gern gesehen und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Gut, jetzt sind wir auch schon ein bisschen in der Zeit. Liebe Hörer, die gerade und Hörerinnen natürlich, die gerade online dabei sind, habt ihr noch Fragen an den Sebastian? Also an den Sebastian aus Nürnberg, nicht an unseren Basti.
Oder er beantwortet sie, wäre doch auch schön.
Ich bin ja noch gar nicht da.
Ja, genau. Sebastian ist noch gar nicht da.
Ich glaube, ich höre Stimmen. Schon spät.
Ja, hier gibt es eine Frage, aber die müsstest du dann auch stellen. Tasty Marshmallow. Achso, der Exil-Paderborner sagt gerade, Flick fällt aus in Paderborn. Stimmt das? Kannst du das bestätigen?
Nee, kann ich noch nicht bestätigen. Tatsächlich war ich jetzt heute auch nicht im Einsatz und habe vielleicht nicht jede Meldung mitbekommen. Also Flick hat sich im Spiel gegen Schalke also umgeknickt beim Zweikampf. Musste dann auch raus, sah nicht so gut aus. Ich habe ihn aber tatsächlich dann bei einer anderen Sportveranstaltung am Tag danach gesehen und da wirkte er also jetzt nicht so, als müsste er jetzt lange auf Reha. Okay. Aber kann natürlich gut sein, dass erst jetzt heute sozusagen noch Untersuchungen gemacht wurden. Also nur weil einer dann halbwegs ohne Krücken sich da so in Schneckentempo bewegt in seiner Freizeit, heißt natürlich noch nicht, dass der Fußball spielen kann eine Woche später. Aber es sah jetzt eigentlich nicht nach nichts Schlimmerem aus. Aber ich versuche es mal noch schnell zu verifizieren, wenn noch mal eine andere Frage kommt.
Schauen wir mal, ist sonst noch was an Fragen?
Ja, wir hatten bei Instagram noch eine Frage von
Colonel Stewart, oder wie er sich nennt. Und zwar, wie du die Entwicklung von Guiamara siehst seit seinem Wechsel aus Hamburg, weil er wohl letzte Saison auch einige Probleme hatte und die Erwartungen wohl nicht so ganz erfüllt hat. Hat er jetzt den nächsten Schritt quasi gemacht? Ist in Nürnberg, wie man immer so schön sagt, angekommen?
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also er hat auch mal einen großen Sprung gemacht in der Saison oder spielt das, was man so ein bisschen von ihm erwartet hat und erhofft hat vor dem Wechsel. Also er ist ja, man hat auch so eine besondere Rolle als Außenverteidiger. Er ist immer derjenige, der dann bei eigenem Ballbesitz einrückt und dann da sozusagen noch ein bisschen das Zentrum verstärkt. Und ja, einfach auch ein spielstarker Verteidiger, jetzt auch keiner, der da irgendwie den Ball nach vorne klopft, sondern versucht mit einfach mit guten Pässen das Spiel da auch anzutreiben von hinten, natürlich auch ordentlich Tempo hat. Also würde ich auch sagen, er hat quasi Enrico Valentini direkt nach dem ersten Spieltag dann wieder verdrängt. Valentini ja eigentlich Kapitän, aber jetzt auch nicht mehr der Jüngste natürlich im Aufgebot und hat auf jeden Fall, würde ich sagen, einen Sprung gemacht oder ist eben wieder auf dem Level, wo er vielleicht vorher mal war, wobei ich tatsächlich jetzt ihn in seiner Hamburger Zeit oder so nicht intensiv verfolgt habe. Und ich habe auch nochmal geguckt gerade, ich war den ganzen Tag mit meinem Kind heute beschäftigt. Die Kollegen schreiben tatsächlich, wie auf Nordbayern auch nachzulesen ist, dass Flick auf jeden Fall eine mehrtägige Trainingspause einlegen muss. Schaue hier gerade nochmal. Eine leichte Kapselbandverletzung am Sprunggelenk. Oh. Ja gut, da würde ich mal sagen, das ist dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr als ein paar Tage Trainingspause.
Ja, Kapsel hört sich nie gut an. Das ist immer...
Das tut weh.
Ja. Also, genau. Weiß ich nicht, ob das jetzt ein bisschen taktieren ist oder wie da jetzt genau der Wortlaut war des Vereins, aber... Ich würde mal jetzt die Prognose wagen, dass er vielleicht nicht in der Startelf steht.
Wie steht's um die Reisewilligkeit der Fans aus Nürnberg?
Die ist groß, würde ich sagen. Also wenn allein nach Kiel 1.000 fahren, was für uns ja dann, oder wie, für euch vielleicht nicht, würde ich gerade im Pokal nach Freiburg war es wahrscheinlich weiter als nach Kiel. Aber ansonsten... also Kiel war auf jeden Fall ist die weiteste Reise mit Abstand. Gut, das ist natürlich immer eine Frage, wann gespielt wird. In dem Fall war es ein Sonntag, da kann man vielleicht sich auch mal am Samstag schon auf den Weg machen. Aber ich würde jetzt mal sagen, an der Reisefreudigkeit liegt es auf jeden Fall nicht, sollten irgendwelche Plätze frei bleiben.
Und außerdem kommen ja auch immer gerne Schalke-Fans dann nach Paderborn. Das gab es ja auch schon öfters. Da gab es auch schon öfters Ärger aus diesem Grund. Und nicht ausgehend von Paderborn.
Es gab noch eine. Ja, Entschuldigung.
Naja, ist alles gut. Ja, aber ich wollte noch sagen, Schalke dürfte ja auch jetzt gewinnen am Wochenende in Nürnberg. Insofern dürften da die Fans auch keinen Grund haben, nicht rüber zu reisen und mit zu unterstützen.
Es gibt noch eine Anmerkung, die stand weiter oben tatsächlich auch so, weil sie jetzt zum zweiten Mal nochmal reingeschrieben wird, nenne ich sie jetzt einfach mal, dass der bayerische Ministerpräsident Clubfan ist, ob man damit als Nürnberger klarkommt. Musst du aber auch nicht beantworten.
Ja, also Markus Söder kommt aus Nürnberg und er ist aber natürlich auch sehr flexibel. Wie ihr es bei der Liga seid, ist er es beim Verein. Also natürlich war er auch schon mit Bayern-Trikot zu sehen, was vielleicht auch naheliegend ist für den bayerischen Ministerpräsidenten. Persönlich würde ich mich jetzt nicht weiter zu Markus Söder äußern wollen.
Gut. Soll aber jetzt auch nicht das Schlusswort sein.
Ach nein. Ich finde, das ist aber ein schönes Schlusswort. Also
eigentlich schließe ich mich an.
Genau. Gut, vielleicht wollen wir alle nochmal zusammen tippen zum Abschluss der Sendung.
Das hatte ich befürchtet.
Ja, klar, genau. Und da du der Gast bist, Sebastian, darfst du natürlich auch anfangen. Begründe deinen Tipp. Also wir versuchen mal so ein bisschen auch zu begründen. Jetzt nicht intensiv, aber zwei, drei Sätze.
Ein Screenshot von mir ist relativ legendär geworden, als ich in der letzten Bundesliga-Saison des 1. FC Nürnberg, da mussten immer Menschen aus unserem Verlag tippen vor den Spielen und da habe ich damals ein gegen Dortmund ein 2:2 getippt. Es wurde ein 7:0 für Dortmund. Insofern, wenn ich Tipps abgebe, ich glaube, Millanton musste ich letztens auch tippen vor dem Spiel, dann ging es 5:1 aus für St. Pauli. Am besten, ich tippe nicht, aber wenn ich muss, dann sage ich jetzt einfach mal ein unterhaltsames 3:2 für den 1. FC Nürnberg.
3:2?
Ja, Paderborn wird zweimal in Führung gehen.
Oh.
Und der Club jeweils zurückkommen. Und ja, Begründung einfach im Prinzip aus dem, was ich so ein bisschen erzählt habe, Comeback-Qualitäten in der Saison, offensiver Fußball, hinten dann eben konsequent auch nicht immer ganz dicht. Und deswegen, ja, tippe ich auf ein unterhaltsames 3:2.
Okay, sehr gut, sehr gut. Das kontern wir jetzt mit dem Tipp von Andreas, der den Mund noch voll hat. Entschuldigung. Andreas, was tippst du heute? Andreas tippt immer 4:0. Seit Jahren. Lag auch schon einmal richtig. Muss man auch dazu sagen. Sehr gut.
Ich finde das gut, wenn wir das jedes Mal erklären aufs Neue.
Also ja, für einen Gast ist das doch. Ich meine, Sebastian hört uns jetzt nicht so häufig. Kevin, du als nächstes.
Ja, der Club ist Adepp. Mich wundert, dass das heute noch gar nicht thematisiert worden ist. Der alte Slogan. Sebastian wird ihn kennen, da ich einige Zeit in Nürnberg auch gewohnt habe und mein Praktikum beim Kicker damals gemacht habe, habe ich diesen Fluch sehr oft in der Redaktion gehört, wenn Nürnberg dann wieder verlor irgendwie, und dann ging das immer einmal durch die Redaktion durch.
So haben wir auch unseren Podcast-Namen gefunden.
Ja, genau, dachte ich mir also, fast. Ja. Ich tippe, dass wir einen richtigen Lauf jetzt haben, in Freiburg gewonnen und jetzt beim KSC, wie wir ja schon analysiert haben, ein hartes Auswärtsspiel auch dann doch sehr deutlich für uns entschieden und zu Hause brennt da jetzt nichts an und wir gewinnen das mit 3:0.
3:0. Vielen Dank, Kevin. Basti, dann du.
Ich sag, ein bisschen Ernüchterung tritt ein nach dem Pokalsieg und dem Spiel gegen Karlsruhe und wir trennen uns leider nur unentschieden, 1:1.
1:1. Okay.
Das ist Vornamensolidarität.
Ja, meistens fahre ich ganz gut, wenn ich sehr pessimistisch bin.
Ja, also ich glaube in der Tat auch, dass Paderborn jetzt durch die zwei Siege, vor allen Dingen durch den Sieg in Freiburg und durch den Sieg ja in Karlsruhe, durch die zwei Tore von Platte und von Grimaldi das Ding, also ich fand das schon sehr souverän. Also ich glaube, da lässt Paderborn jetzt auch mal nichts anbrennen und wir schaffen auch den Sprung ins obere Viertel, je nachdem wie die anderen spielen, vielleicht auch ein bisschen weiter. Und wir gewinnen 2:0 relativ deutlich gegen Nürnberg zu Hause.
Na, dann schauen wir doch mal.
Genau. Sehr spannend, sehr spannend.
Can Usun wird sich den Podcast ausdrucken und in die Kabine hängen.
Can Usun kriegt hier wahrscheinlich einen Vertrag ausgehändigt. Genau. Für ab der Winterpause.
Könnte sein. Wobei 5 Millionen für Paderborn deutlich zu viel ist, ich glaube.
Ja, da ist ja eine Weiterverkaufsklausel an Wohlgemut nach Stuttgart drin oder so.
Und ja, genau.
Passt das schon.
Richtig, richtig. Gut, damit kommen wir auch zum Ende der Sendung. Ja, Sebastian, an dich nochmal vielen Dank, dass du heute zu Gast warst. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und wie ich fand auch nochmal ganz neue Ansichten und Einsichten zum FC aus Nürnberg gegeben.
Vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, ich schaffe es jetzt endlich mal wieder in meine zweite Heimatstadt irgendwann. Leider nicht bei dem Spiel, aber vielleicht klappt es ja mal. Ich habe ja hier noch einen zweiten Verein, mit dem man auswärts fahren kann.
Die sind nicht so gut, kein gutes Pflaster für uns. Lass die mal.
Nein, nein, nein. Ja, genau, das ist, ja, genau. Es gibt so einen Fluch angeblich mit diesem Verein.
Die erwähnen wir jetzt auch gar nicht. Ja,
die hassen wir genauso wie ihr.
In der Tat.
Da haben wir was gemein.
Genau, dann komm lieber mit dem FCN. Dann bist du eher willkommen.
Ich finde es aber trotzdem spannend, wie viele Menschen einen Bezug zu unserem wunderschönen Ort hier haben.
Absolut.
Ja. Also der Kollege aus Hannover ja auch, ne, Kevin? Wie heißt er noch? Ich habe schon wieder vergessen.
Ja, hat hier studiert mit mir, ja.
Genau. Und
Amerikale.
Ja. Und Kasche vom Millanton, der hat ja Familie hier auch. Also es ist echt der Nabel der Welt.
Ja, absolut. Im Zentrum Deutschlands.
Hidden Champion, wie so viele in Ostwestfalen. Ja. Genau, richtig. Ja, nochmal vielen Dank und dann würden wir hier auch Schluss machen. Sebastian, du kannst gerne noch 2, 3 Minuten bleiben. Viele klinken sich dann immer aus. Das ist immer schade. Gut, vielen Dank und ja, nochmal vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
Gute Woche.
Tschüss. Haut rein.
Ciao.
Ciao. Ciao.